So, mein Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast einfach NRW Legend Urgestein Cashmo ist im Gebäude. Schön, dass du da bist, Alter.
Ja, danke schön.
Mit den weißen Beißerchen, die sehen ja so schön aus, die Zähne.
Ja, man muss ja immer gucken, dass man immer einen Kontrast ergibt irgendwo, ne? Muss ja einen Kontrast geben, ne?
Ja, ist das so?
Ja, genauso wie ich in der Hip-Hop-Szene, glaube ich, ein guter Kontrast bin, so müssen natürlich auch die Zähne dann funkeln.
Da kommen direkt die Überleitungen hier reingesegelt, Junge.
Junge. Ich weiß, wie es geht, ne?
Stark. Aber seit wann sind die so?
Die habe ich schon lange so. Seit 5 Jahren oder so, glaube ich, ja.
Ich habe Flair habe ich sitzen gehabt, der hatte Savage auch, übertrieben schöne Zähne. Und ich habe ja, ich habe nie was machen lassen, so deswegen, ich weiß nicht genau, es gibt ja Veneers und es gibt so, du lässt die wegfräsen, dann kommt da was drauf. Was ist das bei dir?
Bei mir, ich hatte ein, zwei kaputt von Schlägereien. Also einmal ist mir einer mal so die Lippe geflogen, deswegen hängt auch hier die Lippe so ein Stück runter. Siehst du das, wenn man so guckt?
Da an der Seite?
Genau, hier dieser Lippenpart.
Das ist ja guck mal so. Marginal. Ganz wenig
aber. Genau, aber da ist auch mal ein Zahn durchgesegelt.
Ja.
Und unten waren die halt immer ein bisschen schief. Und dann habe ich halt gesagt, ja, mach das komplett. Das war aber auch über so ein Sponsoring. Die haben mich halt angefragt.
Okay, geil.
Sonst hätte ich es gar nicht gemacht.
Ja.
Und ja, dann habe ich gesagt, warum nicht? Dann bin ich hin und dann...
Wie kann denn bitte, also ich habe mich offensichtlich noch nie in meinem Leben geschlagen. Wie kann denn ein Zahn durch die Lippe
schießen? Das war mit dem Ellenbogen. Sogar zweimal ist das passiert. Also einmal war es, weil mich... also das war quasi in einer Diskussion. Dann hat er einen Ellenbogen gegeben. Das kriegst du ja da nicht so mit. Wenn
also
das
aus
gerade,
der Diskussion herauskommt.
Genau, aus der Situation kam ein Ellenbogen, habe ich einen Ellenbogen getroffen und dann Ellenbogen ist halt sowieso extrem fies, hart.
Ja.
Wenn du halt richtig triffst, dann geht der, ist direkt Zahn direkt rein und mit der Lippe. Und einmal war es, wo da waren sehr, sehr viele Leute, die mich attackiert haben, auf mir drauf waren. Und dann war ich so in Deckung auf dem Boden und dann habe ich einen Elfmeter abbekommen, aber richtig, einmal durch.
Ins Gesicht
getreten? Ich bin da nicht K.O. gegangen oder so, aber da ist ja auch direkt Zahn
ins
wieder.
Gesicht getreten?
Ja, klar, natürlich.
Okay, wie kommt, nee, natürlich ist es erstmal nicht, aber wie kommt man in eine Situation, wo mehrere Leute der Meinung sind, okay, den müssen wir jetzt verprügeln und zwar so, dass wenn der liegt, dass man den noch tritt?
Ja, kann ich erklären, also es gab mal eine Situation, das war im Ruhrgebiet. Ich war feiern mit ein paar Freunden, dann bin ich rausgegangen, war rauchen und dann kam irgendwann, ich hatte auch ein Glas, ich war leicht angetrunken, kam ein Auto vorgefahren, paar nicht-deutsche Mitbürger waren da im Auto drinnen und ich hatte einen erkannt, den kannte ich flüchtig, habe ich mal irgendwie gesehen und auf jeden Fall habe ich irgendwie so reingegrüßt, dann kam aber irgendwie kein Feedback, vielleicht hat er mich nicht erkannt und dann... ich weiß nicht mehr ganz genau die Situation. Aber auf jeden Fall hat dann einer irgendwie aus dem Auto Welle gemacht. Da waren 3 Leute im Auto. Und dann habe ich noch gesagt, so chill, alles gut. Mhm. So, weil ich gedacht, komm. Ne? Mhm. Dann dachte aber jetzt, dann ist einer schon ausgestiegen. Jetzt sagte aber der andere, der auch im Auto war, hey, korrekt, das hat ja funktioniert. Jetzt kann ich auch nochmal auf cool spielen.
Okay.
Und hat mir dann auf einmal auch nochmal einen Spruch irgendwie gebracht.
Aber
das war halt einfach
so eine Situation. Und so, denkst du, wer du bist, Lappen. So.
Einfach ja, so ein Spruch, ich weiß nicht, ein bisschen was her,
ja.
Auch nochmal einen Spruch gebracht und dann war das halt bei mir, weil ich habe keine so wirkliche Mitte, ich habe entweder immer Lachen, haha, okay. Oder halt kompletten Ausraster und dann bin ich ja halt zum Fenster gegangen und gesagt, Alter, was willst du denn von mir? Und habe den halt durchs Fenster bearbeitet, dann sind die anderen halt auch noch im Auto rum.
Kann ich kurz einen Cut machen?
Ja.
Wie schwarz muss man sehen oder wie dumm muss man sein, dass man in einem Auto, was mit Leuten voll ist, den Fahrer packen? Ist das so, denkst du dir so, ich setze jetzt ein Zeichen?
Nee, mir ist das scheißegal dann. Also wenn's halt, weil ich habe ja ein Gesicht zu verlieren.
Ja.
Ich lasse mich ja nicht da draußen vor anderen Leuten, lasse ich mich nicht zum Hampelmann machen. So, und dann habe ich halt, wie gesagt, da reingefeuert und dann kamen noch ein paar. Die Sache war auch eigentlich eine gute, ist ganz, ganz gut gelaufen auch für mich.
Ja.
Dann kam jemand und meinte, hey, ist auch wieder so eine Riesenfamilie quasi, hat gesagt, geh besser. Dann bin ich halt gegangen, bin ich bei so einem Freund, weil das war ja nicht bei mir in meiner Stadt, bin zu so einem Freund in sein Unternehmen gegangen, der hat so eine Security-Firma gehabt, aber so für Objektschutz und so weiter.
Das heißt, das ging erstmal so durch?
Genau, das ging erstmal so durch, das war easy, weil dann bin ich mit den anderen zwei noch quasi ins Gefecht, dann kamen aber Leute auseinandergehalten, auch Leute, die ich kannte. Und dann habe ich gesagt, hey, geh besser, weil gleich kommt hier wahrscheinlich die ganze Kavallerie.
Ja.
Aber so, okay, Jungs, dann bin ich gegangen. Aber dann, weil meine Jungs, mit denen ich eigentlich feiern war, noch draußen waren, habe ich gedacht, so, wo sind die eigentlich? Dann habe ich die angerufen. Und dann wollte ein Freund mir das erst nicht sagen. Sag ich, Junge, sag mir jetzt, wo du bist. Ich komme jetzt dahin. Und dann bin ich nochmal zu so einem McDonald's gegangen und dann kam ich gerade da an und dann war schon ganze Familienaufgebot da. War halt auch Libanesen. Mhm.
Da waren welche, Stadt halt war das? Welche Stadt? Welche Stadt?
In Moers.
In Moers
damals, ja, ja.
GSV Moers.
Ja, ja. Da bin ich zu diesem McDonald's und da war schon ein ganzer Trupp von denen da. Die haben schon alles so quasi zusammengerufen und dann kam mein Kollege und sagte, ey, bitte, geh mal bitte kurz, Mac, ist das schon, bitte mal gerade mit denen reden. Hab's aber kein Problem. Dann kam einer von denen rein und meinte so, hör mal, du hast Cousin oder hier und da, diese Politik halt geschlagen. Komm, kämpfen eins gegen eins. Gegen einen habe ich gesagt, kein Problem.
Ja.
Und ich hatte aber sogar noch hier noch so einen Totschläger im Ärmel, den hatte ich extra mitgenommen, ja, weil klar, ich wusste, könnte ja was passieren. Mhm. Dann bin ich raus, ich so, klar, kein Problem. Und dann habe ich gesagt, komm, wer? So quasi. Und auf einmal kam der ganze Trupp so auf mich zu. Also ist halt immer dasselbe.
Nichts mit eins gegen eins.
Da war nichts mit eins gegen eins. Kommt so auf mich zu, dann habe ich das Ding noch rausgezogen, dann sage ich, hatte was los, komm, eins gegen eins. Dann bin ich erstmal so stehen. Hab ich gesagt, okay, komm, eins gegen eins, zack, zack, hab ich das so hingelegt, so, und dann kamen die trotzdem, da kam, ich weiß noch, der ganze Mob kam so auf mich zu, griff mich an, und dann habe ich auch noch von der Seite gesehen, einer auch mit so einer Kette in der Hand, schwere Kette und diese ganzen Geschichten, und da ist halt dann schwer, ne, dann hast du halt noch versucht, so diese 30 Sekunden irgendwas hinzukriegen, so, aber dann gehst du halt irgendwie runter, bei mir ist immer, ich hasse es, ich will nichts in meinem Gesicht haben, so, deswegen achte ich eigentlich immer sehr, sehr dann auf Deckung,
ja,
und so, ich habe auch einen Schädel, ich gehe jetzt nicht unbedingt immer sehr schnell K.O.,
ja,
halt, aber da war halt ein mieses Ding, die kamen halt von allen Seiten und dann hat wirklich ein mieses Ding.
Du warst komplett
Ding.
Allein oder was?
Ja, ja, ich war alleine. Ja, da war noch ein Bekannter, der ja halt drumherum war, der hat versucht, der irgendwie so zu schlichten, er konnte aber da nichts ausrichten, das waren zu viel.
Ja.
Und dann habe ich nur gemerkt, wie auf einmal ein Ding komplett durchgegangen ist, also hier von der Seite,
ja,
bam, der hat so gesessen. Und dann kam auf einmal irgendwie Bullen an und dann sind wir halt alle aufgestanden, ich war auch nicht Game Over, ich war natürlich, ich hatte schon ein paar Blessuren. Und dann stand ich mit einem von denen, von dieser Family da, der so, glaube ich, bei denen was zu melden hatte, stand mir dann auf einmal mit so einem Bullen da und dann habe ich schon zu dem Bullen gesagt, sag ich, guck mal, alles gut hier. Von denen hat einer ein bisschen was abgekommen, ich habe ein bisschen was abgekommen, alles gut, alles geklärt hier. Also ihr könnt quasi abziehen. Dann meinte ja der auch noch, das fand ich korrekt, sagte also, alles gut hier, wieso, ja, ja, alles gut. Und hat er direkt zu der ganzen Kavallerie gesagt, sag ich, alles klar, Jungs, komm, abziehen. So, und dann sind wir erstmal unseres Weges gegangen. Und da habe ich schon nicht mal irgendwas gemerkt. Das Krasse war, ich hatte ja die Lippe, den Zahn, und dann am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, da war krass. Mhm. Da bin ich aufgestanden, wollte so quasi auf dem Boden auftreten, ja, und auf einmal war mein Bein halt auch kaputt.
Ja.
Und Rippe war halt auch im Eimer. Und einer, der diese Story sogar kennt, der die bezeugen kann, den man kennt, ist quasi, pass auf, ich bin dann ins Krankenhaus am nächsten Tag, um mich da quasi so erstmal so ein bisschen so behandeln zu lassen. Bilal Gold. Den kennst du doch, der ist auch auf TikTok.
Der Name sagt mir irgendwas.
Bilal Gold.
Ich bin nicht auf TikTok.
Ja, aber auf jeden Fall, die Leute kennen den. Ich bin da ins Krankenhaus, der hatte die Story damals auch mitbekommen und bin ins Krankenhaus und dann ist er mir da auch über den Weg gelaufen. Hat gesagt, hey Brudi, was ist los? Und das ist schon halt ein paar Jahre her. Sagt er, was war los? Ich so, ja, it is wie it is, manchmal halt.
Aber ne? Die Polizisten sind dann so, denken die sich nicht so, Mann, wir wollen die eh kriegen. Sag doch was. Können wir nicht von denen jemand mitnehmen? Und du stehst einfach und sagst so, nö, einer von denen, da kannst du
nicht. Also glaubst du wirklich, dass sie die eh kriegen wollen? Also sieht ja anders aus in den letzten Jahren in diesem Land, oder?
Also ich habe ja diesen Bushido Arafat Prozess, da war ich ja als Reporter unterwegs, als Selbsternannter. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die da wirklich alles versuchen, die endlich einzusacken.
Aber da geht es ja auch dann, glaube ich, eher darum, dass es dann so ein mediales Ding ist, ne, weil jetzt gerade die Augen der Öffentlichkeit da drauf sind.
Ja.
Und man versucht dann, da ein Exempel zu statuieren, wo man etwas sieht.
Ja.
Ne? Aber das, was im Verborgenen ist, da habe ich eher so das Gefühl, was die Dunkelziffer ist ja viel höher
ja
an Sachen, die geschehen. Da habe ich eher das Gefühl, da passiert gar nichts.
Das kriege ich halt gar nicht mit.
Ja.
Ich habe halt so meine Bubble, ich kriege das halt nicht mit. Klar sieht man, hier werden es mehr, wenn was passiert, sehen die so aus. Mhm. Klar, da muss man auch wieder gucken. Medien so, aber du hast ja auch deine persönlichen. Du siehst ja, also zum Beispiel, ich bin so eine Partymaus. Ich gehe gerne feiern auch, ne?
Mhm.
Und ich bin seit, keine Ahnung, 20 Jahren bin ich feiern. Und sagen wir mal, ich hätte 100 Schlägereien gesehen, dann sind es 98 davon, waren es halt keine Stefans, die in Daniel gewichst haben, sondern anders. Genau. Ja. So, aber trotzdem bin ich aber der Meinung, dass die Polizei trotzdem Bock hätte, wenn da so ein Aufmarsch ist, weil die hassen die ja wahrscheinlich sowieso, diese große
Familie. Ja, das ist aber, denen sind natürlich die Hände auch gebunden von oben. Guck mal, das ist ja das beste Beispiel. Die haben ja auch, sagen wir mal, ihre Hände so krass gebunden, dass wie in dem Fall, wo jetzt vor nicht so allzu langer Zeit der Polizist ein Messer im Kopf bekommen hat, da brauchen ja immer noch 10 Jahre, um auch mal zu schießen.
Ja.
So, weil die haben solche Paranoia-Filme, ob die gleich ihren Job verlieren, ob die es überhaupt dürfen oder nicht, dass okay. es halt einfach für den Mann auch zu spät gewesen ist.
Ja.
Weil da hätte man ja auch vorher reagieren können.
Ja.
Der hätte schon vorher 4-mal zugestochen und hier gewedelt, da gewedelt.
So, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
Den Attentäter auf dem Platz, der den Polizisten ermordet hat,
nein.
mit dem Messer im Kopf.
Welche Stadt war das?
Boah, Stadt kann ich hier gerade gar nicht sagen, aber das war, weil da ja so ein, ich glaube, ein Islamkritiker oder irgendwie sowas. Ich bin da auch nicht voll drin in dieser Szene, aber es war halt groß in den Medien. Und den wollte der quasi angreifen, hat irgendeinen einen Stand aufgemacht, der, glaube ich, Islamfeind ist. Vielleicht sage ich auch was Falsches, also deswegen, ich weiß nicht, aber ich glaube, irgendwas Islamkritisches.
Ja.
Und da hat dann dieser Typ halt dann aufgelauert und hat dann angefangen.
Einen Polizisten?
Alle, quasi auf alle einzustechen, auch auf den Typen selber.
Ja.
Und waren halt Polizisten auch da in der Nähe. Dann haben die den versucht natürlich dann irgendwie ruhig zu stellen. Und dabei hat der eine dann ein Messer im Kopf bekommen.
Crazy.
Der, keine Ahnung, war auch noch nicht alt, 25 Jahre, Familienvater. Der ist, gibt's ein Video von im Internet auch. Das ist schon hart.
Boah, nee, das will ich gar nicht sehen.
Ja, will man auch nicht sehen, aber das ist das so. Und ich bin ja jetzt auch nicht, ich habe jetzt nichts mit dem Gesetz oder so irgendwie ja. groß zu tun, aber das ist halt ein unschuldiger Mann. So, und
ja, er macht halt seinen Job, ne?
Ist krank halt. Ja, ist krank geworden, ne?
Tragisch, Alter.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, ich fahre immer so die, was heißt, ich fahre die Schiene, vielleicht ist es auch unbewusst so, aber immer, ich blende alles aus und mein Algorithmus hat zum Glück erkannt, dass ich keine Ahnung von Politik habe und dass mich diese Sachen, was heißt nicht interessieren, aber dass ich die ausblende, weil ich habe meine eigenen Sachen, ich habe mein Universum, ich habe mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde, meine Karriere, meine Sachen, die ich mache. Und ich glaube, wenn ich da einmal reintauchen würde, ich würde da, glaube ich, nie wieder rauskommen.
Aber das ist auch gar nicht so verkehrt. Bei mir ist auch, eigentlich habe ich auch immer alles ausgeblendet. Ich habe auch immer für alles irgendwie generell, für alle Probleme, die wir haben oder auch Probleme, die andere haben, auch immer selber auch für mich versucht da so den Kern auch zu entdecken und die Leute auch immer generell so zu verstehen. Zum Beispiel mein Vater ist ein gutes Beispiel. Seit Jahren schon kommt er mir jeden Tag mit irgendwelchen Zeitungen, guck mal hier, guck mal da. Man merkt halt, die Zeitungen manipulieren ihn sehr extrem.
Ja.
Ich weiß eigentlich, dass der Recht hat sogar. Egal, was der mir gezeigt hat, ich weiß, der hat Recht. Das Problem ist, ich bin ja auch mit einem Fuß in der deutschen Welt und mit einem Fuß in dieser multikulturellen, auch ein bisschen vielleicht nicht ganz so legalen Welt. Man kennt halt alle Menschen.
Was
halt
ist deine quasi. Stadt?
Aachen.
Aachen, okay.
Bei Köln. Hm? So, das heißt, ich kenne ja irgendwie beide Seiten und ich habe ja auch überall auch irgendwie Freunde und ich bin auch nicht so der Fan davon, alle über einen Kamm zu scheren. Aber zum Beispiel mein Vater war natürlich der Einfluss durch Medien so stark, dass ich das natürlich auch mitbekomme, dass so Deutsche generell, vor allen Dingen so die ältere Schule, anfängt zu verallgemeinern und über einen Kamm zu scheren. Mhm. Ich zum Beispiel habe mich auch sehr lange immer mit meinem Vater deswegen gestritten. Obwohl der mir oft mit Sachen immer kam, mir die immer zeigt und er hat eigentlich recht.
Ja.
Aber ich bin immer dagegen angegangen, weil ich immer versucht habe, dass er mir nicht so irgendwie in so rechtes, extremes Gedankengut quasi so verfällt. Deswegen, ich bin ja auch einer, ich stehe immer zwischen den Stühlen. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren betrachte, wie viel schlimmer das halt immer in den Land wird. Wenn jetzt jemand wie du zum Beispiel, der sich nicht so damit beschäftigt, so der sagt, hey, ich bin so in meiner Bubble, so ich fahre von A nach B, da in diesem Umfeld, wo ich mich wohlfühle, dann ist das ja auch okay, dass man da nicht so voll drin ist, das vielleicht nicht so verstehen kann. Aber wenn man halt schon wirklich noch mehr in dieser Welt drin ist, in NRW geht ja auch viel, genauso wie hier in Berlin, so, und dann merkt man, dass es immer schlimmer wird und vor allen Dingen, wenn man dann auch in den Medien sieht, dass jeden Tag irgendwie auch mittlerweile Todesopfer zu beklagen sind, ja, dann kann ich auch irgendwann zum Beispiel meinen Vater auch keine Gegenargumente mehr bringen und das ist auch ein bisschen so der Antrieb gewesen, auch weil ich auch sehe, wie generell die Deutschen mittlerweile sehr, sehr schwach geworden sind.
Aber wen meinst du jetzt mit die Deutschen? Weil es gibt ja, also meinst du jetzt einfach Leute mit deutschem Pass?
Jetzt was das angeht, rede ich von Bio-Deutschen.
Mhm, okay.
Also, das heißt, mein Album zum Beispiel, was ich jetzt mache, Allmann, das ist quasi da, um den Bio-Deutschen zu motivieren. Aber ich meine aber auch damit den ganz normalen Deutschen.
Hören die das, kriegen das überhaupt mit? Kriegt ein Bio-Deutscher mit, dass du ein Album hörst?
man sieht's ja gestern, ich Rauchschwaden rausgehauen. Ich habe jede Single von jedem Künstler, der released hat, am Donnerstag hinter mir gelassen, aber okay. Meilenweit.
Erstmal
ob
Glück.
Samra, ob Casey, ob Weezy, ob alle. Ich habe alle hinter mir gelassen. Daran siehst du, dass das in den Köpfen der Leute ja auch ist.
Okay, krass.
Das ist mittlerweile, das ist ja das Gute. Wenn ich jetzt mich zum Beispiel hinsetze und darüber rede, wo die meisten auch gar nicht die Eier dazu haben, bei mir ist es ja so, ich bin ja in beiden Welten. Das heißt, ich habe den Draht zu den Deutschen, so die nicht wirklich viel, sagen wir mal, mit Multikulti und so Geschichten zu tun haben. Und ich habe natürlich auch meinen Draht zu den Ausländern, auch in allen Bereichen, auch von allen den Ebenen. Und ich bin jemand, ich merke natürlich, ich sehe ja, weil ich zwischen den Stühlen stehe, wie die deutsche Seite, weil die halt quasi so unter diesem Maulkorb leidet, dass sie ja nie quasi sich äußern darf, weil ja immer direkt die Nazi-Keule geschwungen wird. Ist ja egal, bei was, egal, ob da irgendwie mal eine andere Meinung ist, wird ja immer direkt mundtot gemacht. Ich merke halt, wie der Hass quasi in denen quasi sich entwickelt. Ja. Und dadurch entsteht diese Ausländerfeindlichkeit, aber mehr daraus, weil kein Dialog mehr stattfindet.
Aber wer soll den Dialog führen?
Der Deutsche muss sich äußern können, was ihn stört in diesem Land.
Ohne
dass er einen Stempel bekommt, dass er irgendwie Nazi ist. Und muss auch in der Lage sein können, jemanden, der Migrantenhintergrund hat oder wie auch immer und sich zum Beispiel hier nicht in diesem Land nicht einlebt oder an die Regeln hält, dem das auch sagen zu können.
Ja.
Und das auch generell, dass die auch sehen, dass mehr durchgegriffen wird. Man muss sich, der Deutsche selber will sich auch mehr verstanden fühlen. Und da gehört noch nicht mal der Bio-Deutsche dazu. Das sind auch Leute, die Gastarbeiter waren über Generationen, türkische Familien und so weiter, die hier auch schon lange sind, die ja auch eigentlich sehr integriert sind, nicht eigentlich, sondern sogar sehr integriert sind, ziemlich mittlerweile auch sich sehr deutsch fühlen. Für die selber ist das ja auch alles ein Problem geworden.
Ja, klar, weil die mittlerweile geschmissen werden.
So, und ich finde aber auch, die Medien haben aber auch einen riesen Anteil daran. Ich nenne zum Beispiel ein Beispiel. Wir haben jetzt aktuell in Deutschland, wird ja auch immer viel über Clans geredet, dies, das, über irgendwelche, sagen wir mal, Strukturen, Familienstrukturen und so weiter. Als in den 90ern, als wir klein waren, ich war mit Libanesen, ich war mit Türken, ich war mit egal welcher Nation. So, da war nie irgendwie das Gerede, es gibt Clans.
Habe ich auch nie gehört.
Soll ich mal sagen, das ist etwas, das haben die Medien erschaffen.
Ja.
Die Medien haben die erschaffen. Ich sag dir meine Meinung, das ist meine Philosophie.
Ja.
Die hatten ihre Familien, die, sagen wir mal, auch tausende Familienmitglieder hatten, aber denen selber war gar nicht bewusst, dass die irgendwie ein Clan sind oder so. Dann kamen die Medien und haben auf einmal auch mit diesem Abu Shaka-Ding und hier und da, haben auf einmal so ein Mafia-Clan-System, auf einmal, das ist ein riesen Clan, Mafia, dieser.
Aber kann ich kurz unterbrechen oder machst du?
Genau, ich will das nur schnell zu Ende führen. Und auf einmal hat natürlich auch irgendwann so der 14-Jährige aus der Familie gedacht, so, weil er immer im Fernsehen gesehen hat, hey, meine Familie ist ein Clan, ich bin ja Mafia, ist auf den Schulhof gegangen, hat gesagt, ich bin Mafia.
Ja.
Ich bin Clan. So, verstehst du? Die Medien haben denen eingeredet, dass die eine Mafia sind. Weil vorher gab's das nicht.
Okay, zwei Sachen. Also erstens, also wie du schon sagst, die Familien gab's ja, also wenn man die Dokus sieht, dann weiß man ja, das ist nicht seit 10 Jahren gibt's die, sondern die gab's auch schon in den 80ern, 90ern. So, vielleicht haben die den Medien einfach nur den Namen Clan gegeben. Ich meine, es waren ja vorher schon Großfamilien. Und die haben ja de facto ihre Sachen gemacht. Und die Medien haben es einfach entdeckt und ein bisschen propagiert und dem einen Namen gegeben. Das heißt ja nicht, dass das Ding jetzt nicht mehr so ist.
Nein, aber die Familie hat sich verändert. Wenn ich in den 90ern mit einem aus dieser Familie zum Beispiel eine Schlägerei gehabt hätte, da wäre das Ding danach wahrscheinlich gegessen gewesen. Weil aber die Medien denen so eine Position gegeben haben, dass wir sind der Clan, wir sind das, uns darf keiner was, kommen die natürlich jetzt auf einmal mit 100 Cousins wieder.
Aber soll ich was sagen? Das muss doch aber familienintern, muss das ja entweder abgesegnet werden, weil, sei Mensch böse, ich bin jetzt bei den ganzen Abu Shaka, El Zain, Miri, Saad oder wie sie alle heißen, was die haben, sind Hierarchien. Ne? Und kannst mir nicht erzählen, dass ein 14-Jähriger, der jetzt, keine Ahnung, zu irgendeinem Clan gehört, Stress hat und weil der Zeitung liest, sich denkt, ich bin von dem Clan, ich kann jetzt machen, der muss doch auch noch bei Leuten reporten, der muss doch auch sich das Go holen oder der wird doch abgewatscht.
Aber das wäre ja über einen Kamm scheren. Das würde ja heißen, dass jeder aus dieser Familie quasi nach solchen Strukturen lebt. Es gibt aber genauso in diesen Familien
ich kenne ein paar davon, klar.
Genau, es gibt aber auch Leute in diesen Familien, die ganz normales Leben leben. Ich kenne zum Beispiel auch einen Abu Chaka, der jetzt nicht medial nicht so bekannt ist. Kenne ich auch schon seit 20 Jahren. So, ne, der hat da hier irgendwo in Berlin hat der so seinen Goldhandel, Pelzhandel, ist ein super Kerl, so der hält sich irgendwie von allem fern, so.
Ja, ich glaube, wir kennen denselben,
Genau, da wird halt einfach dann sehr über einen Kamm geschert halt. So, und wenn man jetzt sagt, ja, einer, der 14-Jährige braucht ja das Go irgendwas zur Familie, da geht man ja davon aus, dass das wirklich wie eine GmbH geführt wird. Aber das glaube ich ja auch nicht. So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich glaube, dass ein Teenager aus dieser Familie, der das auf einmal auf dem Schulhof das erste Mal hört, dass der hier Mafia wohl ist oder seine Familie Mafia ist, dass er dann natürlich so dadurch beeinflusst ist, dass er dann Mafia spielt.
Ja, das kann natürlich sein.
Und seine Position ausnutzt.
Ja, das habe ich auch schon, das ist mir so oft, also du kannst ja, also ich gehe mal davon aus, dass du auch eine gute Menschenkenntnis hast, weil du bist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, wenn Leute dir auf eine Art oder mit einem gewissen Ton oder Intellekt oder so begegnen, weißt du ja, oder kannst du erahnen, sind das Leute, die jetzt gerne auf cool machen, haben die wirklich was drauf? Oder ich habe dutzendfach auch schon dieses gehabt, dass bestimmt auch Leute schon mit Familiennamen geflext haben, wo die, keine Ahnung, Cousin 27. Grades sind die irgendwie mal auf der Straße gesehen haben. Kennst du die Familie, von der bin ich.
Ja. Aber das ist schon Fremdscham, Also wenn dir einer so auf der Straße so im Weg läuft, sagt, kennst du den, dann ist man auf jeden Fall schon wieder in der 7. Klasse gelandet.
Ja.
Und dann weiß man direkt, das ist eine Person, die kannst du gar nicht ernst nehmen.
Ja, aber es ist nicht jeder 40, hat sich 100 Mal geprügelt und ist stabil.
Weil da kann man ja auch den Spruch sagen, nicht die Familie macht den Mann, sondern der Mann macht die Familie. Ne?
Ja.
Ich muss nicht den Familiennamen oder eine Organisation oder sonst irgendwas nutzen. Daran merkst du, dass jemand, der das macht, das ist ja Straßenpsychologie, der auf einer Straße in einem Konflikt sagt, ey, kennst du den oder ich komme von da, ist ja direkt klar, dass es jemand, der hat Angst.
Ja.
Der hat also Angst vor seinem Kontrahenten gerade und versucht quasi den Kontrahenten damit einzuschüchtern, damit es nicht zum Konflikt kommt. Das ist ja ganz normale Straßenpsychologie.
Ja.
Dann weißt du eigentlich, dass du jemanden gerade vor dir hast, der eigentlich gar nicht die Eier dazu hat, diesen Konflikt austragen zu wollen.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mal einen Arbeitskollegen gehabt, und der hat halt auch so einen Nachnamen gehabt von einer Großfamilie und der war aber so, der hat sein Ding gemacht, der hat mit mir gearbeitet, das war keine geile Arbeit, so einfach in so einem Gastrobereich und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, meinte, ja, du arbeitest doch, du hast in dem Club gearbeitet, da hast du doch Connections, kannst du mich auf die Gästeliste schreiben und dann meinst du, ja, und dann kam der Chef so, meinte so, das ist eigentlich bescheuert. Meint er, wenn der hier einmal im Laden ausrutscht, haben wir hier 20 Mann. So, wie meinst du das? Und dann habe ich dem auch, meinst du, so und so, meinst du, warum hast du mir das nicht gesagt? Da hat er so gelacht, meinte, ja, ist mir, wusste ich jetzt, also habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Der wollte einfach nur da feiern gehen, weil der halt oft nicht reinkommt. Der hat halt mich als Connection gehabt. Und da meint der Chef auch so, und ich meinst so, nee, ey, ich arbeite mit dem, das ist voll. Meint er, ja, mag sein, aber nein.
Ja.
Geht nicht so, einfach weil der Name so ein bisschen, was ich noch fragen wollte, ist, dass, aber ich finde, aber ein bisschen beißt sich das ja. Du hast ja eben gesagt, als ich dieses Polizistenbeispiel genannt habe, meinst du ja so, aber ist das wirklich deine Meinung, dass in diesem Land du das Gefühl hast, dass die Leute, die wirklich kaschen wollen, dass die Polizei die wirklich beiseite haben wollen? Aber du bist ja auf der anderen Seite, wie du selber gesagt hast, bist du ja auch in diesen Kreisen drin. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest oder wenn jetzt ein Interesse von dir durchgeht, nach dem Motto, die Polizei soll durchgreifen und die Leute, die hier Scheiße bauen, die, keine Ahnung, sollen weg oder sollen härter bestraft werden, dann wird sie auch Leute treffen, die du kennst und magst.
Ja, ich habe hier nicht von Abschiebung, also generell jetzt nicht von Abschiebung geredet.
Das aber von härteren Strafen.
Das war genau, jemand sollte bestraft werden dafür, wenn er eine Straftat begangen hat. So, und ich finde halt, wenn du viele Strafen mittlerweile miteinander vergleichst, auch immer das bekannte Beispiel mit Steuerhinterziehung, wie man da bestraft wird, wenn man den Staat quasi da was aus der Tasche zieht oder dann aber mit Gewalt
oder
Sachen und so weiter, Pädophilie, das dann halt vergleicht, dann ist das halt manchmal lächerlich. Und dann fühlt sich natürlich dann auch das Volk irgendwo auch nicht verstanden. So, ne? Also oder auch nicht ernst genommen. Ne? Weil das ist ja dann eine Wählerschaft, die wählt ja dann jemanden, der soll sich darum kümmern, dass man sich ja wieder sicher fühlt und so weiter. Also Sicherheit ist ja auch immer eins der Aspekte, warum Leute eine Partei wählen, sagen wir mal.
Aus Angst,
genau. Genau, wenn dann, wenn dann nachher sich nichts bessert, dann fühlen die Leute sich natürlich dann die Bio-Deutschen oder Deutschen, die hier schon über Generationen leben, mit Migrationshintergrund, fühlen sich halt dann auch nicht verstanden. Und deswegen muss man natürlich auch da auch Zeichen setzen ab und an. Ne?
Aber es wird ja dann Leute auch ficken, mit denen du cool bist.
Ja, also nein, man muss es anders sehen. Ich komme aus einer Welt, ich bin auch im Heim groß geworden, ich war im Knast, ich habe ein raues Leben gehabt. Aber ich bin ja jemand, ich habe ja den Weg rausgesucht aus dieser Welt, weil ich war mein Leben lang immer arm, ich habe nie irgendwas gehabt, ich war immer, ich hatte nur einen Traum, ein Keyboard unterm Arm und wollte irgendwie Musik machen oder irgendwie was.
Das war der erste Traum auch?
Genau, das war mein, ich habe, wo ich damals in den Knast gekommen bin, sehr, sehr jung, von 15 bis 18, habe ich schon angefangen, einen Überfall. Vorher war ich im Heim, Jugendamt hatte schon kapituliert bei mir.
Wo bist du?
Wen das interessiert, es gibt auch eine Doku 1994, ein Leben zwischen Heimknast und Musik, da erkläre ich die ganze Geschichte auch.
Was war das für ein Überfall?
Einfach ein Tankstelleüberfall.
Und dabei, Tankstelle?
Ja, da wurde ich ja mit 15 Jahren.
Alleine?
Nee, mit einem Kumpel zusammen. Libanese.
Okay, also ne? wie kann ich mir das vorstellen? Du denkst so, okay, scoped man vorher so den
Hey, das war so eine spontane Situation. Wir hatten
spontane Überfall. Ist gut.
Ich war quasi. Also es gibt eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte gelernt im Heim, wie man Autos aufknackt und so weiter. Und dann habe ich immer
Warum Autos. Warum lernt man das im Heim?
Beim Kinder halt, weißt du, Kinder machen Blödsinn.
Weil da Kinder sind, die das auch die
Ja
das
klar, ich war immer so Heim, Schwerziehbarenheim, da war ich dann in Trier zum Beispiel, da habe ich auch das erste Mal Kontakt gehabt, quasi mit Drogen, also mit Kiffen halt.
Im Heim?
Im Heim. Und dann machst du halt Blödsinn, ist ja normal, wie Kinder halt so sind und man lernt. Und wenn
Oder wie Heimkinder so sind.
Genau, und wenn du vor allen Dingen dann, das sind ja alles dann so intensive Straftäter
im
nicht strafmündigen Bereich, dann lernst du natürlich auch viel. Dann habe ich gelernt, Autos knacken, Lenkradschloss brechen und so diese ganzen Filme, Kurzschließen. Und dann irgendwann habe ich mal Autos aufgeknackt und habe immer dieses Parkgeld geklaut. Mhm. Da gab es ja immer diese Schlitze, wo immer so eine Mark und so drin waren. Dann habe ich immer aufgeknackt, haben immer das Geld rausgenommen. Wenn man so Zehner zusammen hat, konnte man sich was zu kiffen kaufen zum Beispiel.
Krass.
Und irgendwann wurde ich mal angeschissen von einer Bekannten damals, wo ich halt so jung war. Und dann kam ich sogar das erste Mal in U-Haft. Weil das Jugendamt hat gesagt, bei dem müssen wir mal ein Exempel statuieren, weil ich war schon ein sehr, sehr schlimmer Fall. Damals habe ich mir nie was sagen lassen.
Warum warst du, was denkst du, warum warst du schwer erziehbar? Eltern auch?
Lebensumstände. Also sagen wir mal so, ich bin generell ein Charakter, der schon Alpha ist auf jeden Fall. Also ich bin nicht das Schaf, so, ich bin eher der Hirte irgendwo. Das sind aber auch, glaube ich, Eigenschaften, die man immer schon von klein auf, die hat man schon in sich. Also daran glaube ich.
Also wenn du zurücküberlegst,
genau, das wird einiges klar. Das sehe ich auch an meinem Sohn. Der hat so, glaube ich, so ziemlich ähnliche.
Wie alt ist der?
Wird jetzt 5. Am 17.
Oh, das ist auch 5 geworden,
Ja, genau. Nice. Und ich sehe das da auch schon. Und ich habe gesehen, so, okay, egal mit wie viel Liebe man und so, den man versucht so zu erziehen, der ist rough. So.
Okay.
Also das heißt, der ist rough, der will sich nicht was sagen. Genau, der kommt so nach mir. Und wie kam man nochmal da drauf? Das war ja wegen den Autos.
Erziehung, warum schwer erziehbar?
Warum schwer erziehbar? Also das war schon mal generell dieser Charakter. Und als ich dann damals, weil etwas Schlimmes in unserem Leben damals, Familienleben passiert ist, als ich dann quasi ins Heim kam mit 10.
Was ist passiert?
Ist eine krasse Geschichte, deswegen sage ich ja die Doku. In meinem Fall ist das, ich konnte halt nichts dafür. Es ist so, dass mein Vater, wo wir klein waren, der war nicht der allerbeste Vater, sagen wir mal so. Und es war dann halt so, dass meine Schwester dann irgendwann, wahrscheinlich aus dem Grund, dass die irgendwie einen Ausweg daraus gesucht hat oder raus wollte aus dieser Familiensituation, erfunden hat. Ich muss das auch direkt schon spoilern von Anfang an, als mein Vater mal im Ausland war, dass er sie missbraucht hätte.
Okay.
Das hat sie sich viele Jahre später herausgestellt, dass es nicht so war. Da hat sie selber zugegeben. Wir waren ja beide da noch Kinder, die war ja auch noch ein Kind. Dann sind wir ja von der Familie, wir sind ja quasi geflüchtet, haben quasi alles verloren von jetzt auf gleich. So, und meine Mutter hat dann irgendwann jemand anders kennengelernt, der war auch kein guter Mensch. Und dadurch wurde alles ein bisschen problematisch. Kein Geld mehr, kein Strom mehr zu Hause, keine Heizung, also sehr rau. Und ich bin dann nicht mehr zur Schule gegangen. Morgens habe dann Sachen geklaut, weil die anderen hatten immer Markenklamotten, ich nicht. So, und dann habe ich halt angefangen auch zu klauen und mir irgendwie diese Sachen. Und dann kam das Jugendamt, wurde halt ein bisschen auch darauf aufmerksam. Und dann kam halt die Situation, dass ich quasi ins Heim gekommen bin, weil die wahrscheinliche Lebensumstände für ein Kind nicht mehr so ideal gewesen sind.
Und deine Schwester?
Meine Schwester auch. Und Das Ding ist halt, dann war ich ja von 10 bis 15 quasi heim, dies, das, wurde immer schlimmer, sage ich mal. Weil bei mir war auch so, als ich dann im Heim war und da kam irgendwie eine fremde Person und wollte mir auf einmal sagen, was ich zu tun habe, ja, dann habe ich irgendwann so den Kick bekommen und habe gesagt, warum hat dieser Mensch mir eigentlich überhaupt was zu sagen? Und das habe ich dann auch so krass, quasi so ausgelebt. Dann habe ich gesagt, guck mal, du hast mir gar nichts zu sagen. Dann wurde ich halt quasi immer schlimmer. Dann, wie gesagt, irgendwann den Überfall. Ich kam erstmal U-Haft mit 15 wegen Autos knacken, weil das Jugendamt gesagt hat, der muss mal lernen. Der soll mal ruhig so quasi in U-Haft gehen, weil ich war auch damals der Jüngste, der in Haft gekommen ist. Dann war ich 6 Monate U-Haft, dann habe ich Bewährung bekommen, sollte wiederum aber mein Umfeld wieder verlassen. Man hat mich wieder in eine andere Stadt irgendwie quasi verfrachtet. Und das war eine der Bewährungsauflagen, auch nicht in meiner Stadt, also in meine Stadt zu gehen, in diesem Umfeld dann, was ich mir da schon wieder aufgebaut habe. Dann habe ich das aber, das haben die rausgefunden, dann wollten die mich quasi wieder einsammeln und Bewährungswiderruf. Und dann bin ich auf Flucht gewesen, 2 Monate.
Wie alt warst du da?
15.
Was mit 15?
Genau, auf ich Flucht? Bin Anfang 15, 6 Monate U-Haft gekommen, dann raus auf Bewährung. Dann war ich 2 Monate quasi in dieser Gruppe da drin oder 1 Monat. Dann war ich schon unterwegs, dann war ich genau 2 Monate, war ich dann auf Flucht. Da bin ich über nachts in so einem Treppenhaus gegangen von so einem Parkhaus, weil da halt so windgeschützt ist.
Mit 15, hast du noch einen Kinderkopf?
Ja, ich habe schnell gelernt, wie das Leben halt ist. Und dann mit 15, jetzt kommen wir wieder zur Sache zurück, da gab es immer bei uns in der Stadt, da war damals ein altes Kino, da haben wir gesagt, hey, wir treffen uns hinter Kino. Mhm. Da haben wir mal alle so abgehangen quasi und ich war so der Schlimmste von denen. Und ich hatte ja kein Geld und ich habe immer nachts meine Runde gedreht, dann auch weiterhin wieder ausgeknackt, immer diese 1-Mark-Stücke immer rausgelaut und wieder zugemacht. Es war noch die Zeit zu Golf 1, Golf 2, Audi 80, Audi 100, die hatten alle dieselben Griffe. Ich weiß das alles noch innen auswendig. Das immer rausgenommen, Geld quasi gesammelt. Und irgendwann waren wir wieder hinter dem Kino. Und da habe ich zu einem Freund gesagt, Rabbi, wie gesagt, sieht man auch alles in der Doku, habe ich gesagt, hey, ich kenne da so eine Tankstelle, die ist weit weg. Da könnten wir eigentlich einen Überfall machen, weil mir irgendeiner mal im Knast erzählt hat, ja, der hat Überfälle gemacht und so. Habe ich gesagt, das eigentlich eine gute Idee.
Ja.
So.
Ja, klar. Ne,
war aber eine totale Schnapsidee. Und dann sind wir ganz spontan, hat er gesagt, ja, ich brauche auch Geld. Ja. Und dann ist einfach, da haben wir noch einen Kumpel gesagt, dann wussten wir, der hatte irgendwie einen Roller, da hat der irgendwie so Sturmhauben hat, hey, bring mal die Sturmhauben.
Roller.
Deswegen hat er diese Sturmhauben gebracht, eine Gasknarre hatte einer von uns. Und jetzt hatten wir quasi auch nur eine Waffe. Dann ist auch total
zu zweit mit einer Waffe.
Kinder halt. Ja. Dann sind wir zu diesem Ort gefahren und mein Kollege hat aber gar keine Waffe. Wir haben uns gestritten, ob wir jetzt eigentlich die Gasknarre nimmt. Klar. So, ne? Und ich habe gesagt, ich nehme die. Ich war so ein bisschen größer, kräftiger. Ja. Ich habe gesagt, ich nehme die. Dann sind wir noch zu so einem Bekannten, der auch in diesem Ort gewohnt hat, sind wir noch da hingegangen, klingeln gegangen und dann hat er da irgendwie noch bei dem irgendwie ein Brotmesser oder irgendwas genommen, damit er sich irgendwie noch sicher gefühlt hat. Da waren halt so Kinderdinger.
Ja.
Und dann haben wir das Ding halt einfach durchgezogen. Und da auf der Flucht dann...
Seid ihr rein und schreibt man dann Überfall?
Nein, ey, ich sag ganz ehrlich, das werde ich auch nie vergessen, das war der krasseste Adrenalinkick in diesem Alter, den ich jemals hatte. Ich weiß noch ganz genau, als ich so die Türe aufgedrückt habe und man hatte die scheiß Maske unten und da reingesagt, hey, Überfall, so wie man das halt aus dem Fernsehen, so aus dem Film gesehen hat, ne? Hey, der Boden unter mir, der war so, als wäre ich am Schweben gewesen.
Ja.
Das war so krank, weil man wusste auch eigentlich, hey, man ist auf Bewährung gerade, man ist eh auf Flucht, die wollen dich eh quasi jetzt, genau, die wollen dich eh in den Knast bringen. Und ich wusste einfach in dem Moment, ich bin erledigt.
Ja.
Wenn die mich jetzt kriegen, bin ich erledigt. Und so war es dann auch. Die haben uns als wir weggerannt sind, da haben die uns halt bekommen, die Bullen. Und dann habe ich noch in dem Transporter gesessen. Wir waren so im Transporter. Dann habe ich noch zu meinem Kumpel gesagt, hey, weil ich muss ja eh in den Knast. Dann habe ich zu denen gesagt, einfach, ich habe dich erpresst. Ich hätte gedroht, dass du mitmachen sollst und so mit Schlägen und so bla bla. Dann hat er auch noch vor einem Monat, der war nicht mal einen Monat, glaube ich, drin, eine Blitzentlassung bekommen, damals aus Köln-Ossendorf. Und ich habe dann 3 Jahre bekommen.
Mit 15?
Mit 15, 3 Jahre.
Ich überlege gerade.
Siegburg VE7.
Ich überlege gerade, 1998, 15. Ich weiß noch ungefähr, wie ich da war. Also ich war ein Kind.
Als DMX sein Album rauskam.
Da habe ich ja nichts zu tun gehabt.
Mit Hip-Hop?
Nein.
Ah,
null.
Krass.
Da haben ich hab Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC.
Ah, krass.
Die neue Bravo, jetzt 21 ist draußen.
Woo, nein, Hansen. Das war unser Soundtrack, DMX damals.
Ja, glaube ich.
Da kam der gerade raus.
Das ja, war vollkommen zu Recht. Auch im Nachhinein, ich habe das erst 2002 oder so gehört. Aber ich weiß noch, ich war ein Kind und mein Onkel hat zu mir gesagt, ey, wir fahren zur WM 98 mit so einem Wagen und ich habe da mein Fahrrad, meinen Ball gehabt. Kannst du ein Foto von mir machen mit Fußball vorm Stadion? Das war mein Kopf. Und dein Kopf war, ich sitze hier im Bullenwagen und denke... Ich muss ja eh in den Knast. sag denen einfach, also verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, ich war sehr früh, also mit diesem Leben halt quasi auch konfrontiert.
Ja.
Und jetzt muss man das natürlich auch noch dann auflösen. Als ich schon mit 18 rauskam, ich hatte so einen Betreuer, der hat mir dann gesagt, dass mein Vater beim Jugendamt gewesen ist. Ich dachte, ich habe mein Leben lang jetzt mit dieser Lüge quasi gelebt und dachte, mein Vater wäre einer, der einer Vergewaltiger,
ja.
Meine Schwester.
Aber warte mal, deine Schwester hat sich gar nicht mit eingebunden. Du hast deine Schwester geglaubt?
Ja, ja, klar, wir haben der ja geglaubt. Und mein Vater hatte ich keinen Kontakt mehr. Und dann, als ich mit 18 rauskam, da habe ich einen Betreuer gehabt, Konrad Mattes, Ruhe und Frieden. Und der kam dann irgendwo zu mir und sagte, ja, der Vater hat sich gemeldet. Und dann habe ich gesagt, weil ich wollte jetzt erstmal wissen, was will dem eigentlich, ich war jetzt alt genug, ich will jetzt das klären quasi. Und dann habe ich gesagt, okay, ich treffe mich mit dem, ich will das klären. Dann habe ich mit dem getroffen und hat mir gesagt, hey, du glaubst doch nicht, dass ich das gemacht habe, so. Und ruf deine Schwester an, bla bla und so, die war jetzt dann auch schon was älter. Dann wirst du sehen, das stimmt nicht. Dann habe ich sie angerufen, dann ging es ein bisschen so hin und her. Und dann hat aber meine Schwester damals dann zugegeben.
Okay.
Als ich dann, wo ich 18 war, und sagte, hey, ja, ich habe damals Scheiße gebaut. Nein, ich habe gesagt, guck mal, bitte sag mir einfach nur die Wahrheit, weil ich habe meinen Vater quasi verloren. Weil wenn es nicht so ist, so, dann will ich wenigstens so ab jetzt so meine Zeit nutzen können mit meinem Vater. So, also ich bin dir nicht sauer, wenn du jetzt sagst, dass es eine Lüge war, weil ich gewinne ja nur dadurch, weißt du so.
Verstehe.
Und so war es auch. Aber wir haben trotzdem keinen Kontakt mehr, weil meine Schwester ist generell ein bisschen different, sagen wir mal so, und irgendwann später halt.
Aber wann, das heißt, es gab ja dann eine Zeit in Aachen, wenn das da die ganze Zeit deine Base war, wo es so, ich kenne das noch von mir aus Düsseldorf früher und es waren wahrscheinlich keine gefährlichen Leute, aber es ist so, das ist der und der, kennst schon den, also die gefährlichen Leute, die so Leute umwichsen oder die was gemacht haben, die spricht sich ja rum. Es gab ja kein Internet, so spricht sich ja rum. Das heißt, es gab mal eine Zeit, wo es dann so hieß, Digga, der Cash, oder warst du, wie heißt du überhaupt richtig?
Achim.
Aber warst du dann so der Achim? Wie war dein Spitzname? Hast du dich Cash?
Nach dem Knast, Gruß an Rabbi, falls er das sieht. Der Geier, der hat einfach gesagt, wo ich aus dem Knast kam, dann so mit 18, mit dem ich den Überfall auch gemacht habe, und als ich dann rauskam, dann sagte er, hey, da ist er ja, Frischfleisch.
Frischfleisch?
Weißt du, weil wir wegen Knast halt, damals hat man immer gesagt, zu Frischfleisch.
Ja.
Hat der mich einfach nach Frischfleisch getauft.
Ja.
Nein, aber so generell haben mich alle Achim genannt.
Achim?
Ja, ja, genau,
Achim. Also dann hieß dann so, Dicker, dass der Achim,
ja, ich war schon
man, mit dem macht man keine Faxen.
Ich war schon der Psycho. Und guck mal, das ist ja das Krasse.
Aber könntest du Psycho sagen, wenn du wollen würdest?
Wie meinst du?
Psycho und nicht Psycho.
Psycho.
Ja.
Psycho. Ja.
Psychologisch.
Ja, ich weiß nicht, ob das bei den Rheinländern so möglich ist. Aber jetzt schließt sich auch der Kreis. Das Lustige ist noch, diese Sache, wo ich das erste Mal den Ellenbogen abbekommen habe, das war auch, bevor ich den Überfall gemacht habe.
Ja.
Die Sturmmaske, als ich runtergezogen hatte, hatte ich hier eine genähte Lippe, also hier diese
Fäden.
Genau, da hatte ich die Fäden noch drin. Ich bin mit den Fäden unter der Maske, habe ich quasi den Überfall gemacht. Und dann immer, wenn ich die Maske so abgenommen habe, muss ich dann immer aufpassen, dass die Fäden nicht in der Maske hängen
bleiben. Ja, du erzählst das einfach lachend und mit einem Lächeln, obwohl das eine geisteskranke Vergangenheit ist.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn man eine geisteskranke Vergangenheit hat, das sind die Menschen, die eigentlich am meisten lachen. Weil wenn du viele finstere Sachen gesehen hast in deinem Leben, so, dann weißt du auch, dass es dir nichts bringt, so, dass wenn ich mich aufrege oder so, dass ich irgendwie eine Tischplatte jetzt hier reinbeiße, das bringt ja nichts.
Aber es gibt auch Leute, die daran kaputt gehen.
Ja, genau, es gibt immer zwei, ich war ja von Grund auf ein starker Charakter, also zum Glück so geboren.
Ja.
Natürlich gibt es Leute, die auch daran zugrunde gehen, aber ich war schon immer ein sehr starker Charakter. Und wenn du halt irgendwann wirklich alles mal gesehen hast, so, dann nimmst du Sachen auch ganz locker, mit Humor, so.
Also ich hab natürlich, meine Story ist ganz anders als deine. Auch keine geile Story, auch mit, keine Ahnung, Enttäuschung, Schmerz, Familiendrama und so. Und ich bin aber genauso, also deswegen auch, ist die Comedy auch so ähnlich. Also ich gehe auch mit den schlimmsten Sachen, gehe ich mit Galgenhumor um.
Mhm.
Also das ist so, kennst du so, irgendwas krass passiert und du bist so, ja, klar, warum nicht das auch noch so?
Ja, ja, klar.
So.
Aber Humor ist das Wichtigste im Leben, das brauchen wir.
Ja, das Wichtigste ist jetzt, glaube ich, nicht, aber es ist super wichtig auf jeden Fall.
Das hält unseren Kopf und Geist auf jeden Fall gesund.
Ja, aber man kann halt auch keinem den Vorwurf machen, der so eine Scheiße durch hat und dann komplett irgendwo landet oder abhängig wird oder so. Hast du nie das die Gefahr gehabt, dass du irgendwie komplett abdriftest in so Drogen-Alkschiene?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Weil bei Drogen zum Beispiel, ich glaube, ich bin wirklich ja mittlerweile einer der Einzigen, der noch nie in die Nase gekracht hat.
Das
ist ja heutzutage, glaube ich, gang und gäbe. Ich habe früher gekifft. Aber da habe ich auch gemerkt schon, das war mit 21, 22, So, da habe ich so ein bisschen so psychische Kicks davon bekommen. Habe ich gemerkt, das tut mir nicht gut. Und bei mir war halt einfach, weil wie mein Leben war, ich wollte immer irgendwie raus aus diesem Leben.
Mhm. Und habe immer für Hast mich, du Vorbilder gehabt eigentlich?
Ja, ich habe, ja doch, die ganzen Rapper damals in Amerika, ja, die waren schon Vorbilder.
Und was mit, warte mal, du bist selber 40, wir sind ungefähr gleich, du bist 84er?
Genau.
83er. Das heißt, also Ende der 90er, da gab es noch keine, Savas gerade, Azad.
Savas war mit der derjenige, der mich mit Deutschrap quasi dann doch infiziert hat. Das war damals im Knast, auch in Siegburg. Wir haben damals haben wir ja nur Ami-Mucke gehört. Ja. Deutschrap war so voll, ey, ja, das war so Studentenkram und so, ne, so Blumentopf und so, das ganze Zeug. Da wollte ich nichts mit zu tun haben. Und ich bin auch immer einer, also ich lasse mich auch nicht gerne von irgendwas anderes überzeugen. Und damals, als ich dann da im Knast war, da habe ich halt auch schon so ein bisschen versucht, Mucke zu machen, aber ich dachte, man muss das ja auf Englisch machen. Dann habe ich mir aus der Bibliothek so ein Langenscheid-Wörterbuch mit Englisch
aber quasi, da stehen auch keine coolen Begriffe.
Ja, geordert und habe dann versucht, irgendwie erstmal so Englisch zu lernen. Und dann habe ich einen kennengelernt, Susu hieß der, Sofian, also der Spitzname war Susu, der war voll so auf dem Deutschrap-Film. So, und dann haben wir manchmal Umschluss gemacht und der immer glaubt mir,
die ist das
Umschluss. Das ist ja, wenn du nach dem Abendessen quasi, dann gibt's in manchen Knästen gibt's dann die Möglichkeit, dass zum Beispiel dein Zellennachbar, der zwei Zellen weiter ist, bei dir für zwei Stunden
auf die
Zelle
kann.
Der kommt auf deine Zelle, du gehst auf seine Zelle.
Umschuss?
Umschluss. Genau, da könnt ihr dann quasi Karten spielen oder sonst irgendwas. Nach zwei Stunden geht man wieder rüber und dann ist halt Feierabend halt so quasi. Und da konnte man immer mit drei Mann damals in Siegburg. Und da, weil der auch so ein bisschen so Mucke-affin war, kam man so auch in Kontakt. Und der hat mich immer dann versucht, davon zu überzeugen. Da habe ich gesagt, nee, scheiße, will ich gar nicht hören, lass mich Ruhe damit. Und dann hat er gesagt, warte ab, ich mach dir mal eine Kassette fertig.
Kassette,
so, das war Kassette. Ne, dann hat er mir eine Kassette irgendwie ready gemacht, so, aber sich auf der Zelle und dann hat er mir die gegeben. Ich so, nee, Scheiß höre ich eh nicht. Und dann, wie man halt so ist, weil ich wollte das ja nicht so zugeben, habe ich aber trotzdem dann irgendwann mal reingelegt. Und ich weiß so ganz genau, also quasi die erste Kassette, da waren Savas-Sachen drauf, Specialist waren da drauf, so diese Zeit halt alles. Habe ich mir angehört und dann waren da Samy Deluxe, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, oder war der da noch nicht? Ich glaube, der war da.
Doch, der Ende der 90er auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, ob der da schon auf der Kassette so drauf war, das war, glaube ich, vorweg mich auf in diesen ganzen Kram halt, bevor so dieser richtige Hype kam. Dann habe ich halt so angehört und dann waren da so ein paar Sachen, die fand ich eigentlich gar nicht verkehrt, wegen Savas.
Ja.
So, weil er so asozial war.
Pimp-Legionär oder
so. Genau, ja, weil er so asozial war. Ja. Da habe ich gesagt, so, das ist irgendwie so Krankheit, ne? Und dann habe ich es doch gefallen. Dann kam der am nächsten Tag oder ein paar Tage später, sagte und so, ich, ach voller Scheiß, hab's halt nicht zugegeben. Ja. Also voller Scheiß, so eine Kacke höre ich nicht, ne?
Ja.
Und dann irgendwann habe ich den dann doch irgendwann zugegeben, gesagt doch, da sind schon ein paar coole Lieder drauf hier so von dem schlecht. Einen so.
Lass mal auf Deutsch.
Ja, und das war dann halt so, Savas. Dann habe ich angefangen halt quasi auch so Deutschtexte da zu schreiben im Knast. Und da war noch einer aus dem Vietnamese, Dong hieß der, der sein Rappername war dann Crazy D. Und da waren wir halt, das waren so die ersten, die dann da
gehabt. Aber hast du auch schon deinen Künstlernamen da gehabt?
Ja, genau. Da habe ich erst ein bisschen, habe ich Simo, Cashmo, Cashmo.
Warum Simo?
Cashmo kommt einfach New Jack City, Nino Brown, habe ich immer gefeiert damals. Cash Money Brothers, das war immer so.
Das war der Film, okay.
Das waren so unsere Vorbilder. Hey, ich würde mich heute im Leben nicht mehr so nennen. Ich bin 50 Jahre alt, was für Cashmo?
Ja,
weißt du, als ja wie so Big T oder also irgendwie so, hau rein, weißt du?
Man hört auf jeden Fall auch, das ist ein Name, der ist schon, den gibt's schon lange.
Den gibt's, 100% gibt's den Cashmo. Schon lange, ja.
Aber wie rufen die Leute, sagen sie so, ey, yo, Cash, was?
Immer Cash, immer Cash, ja. Ich bin so voll. Aber das Problem ist, für die Leute ist das ja auch normal irgendwann geworden. Für die klingt das ja gar nicht komisch.
Ja.
Für die ist das ja so total normal, ne?
Ja, ja, klar. Ja. Dann bist du rausgekommen, hast da schon angefangen, Texte zu schreiben, bist rausgekommen und hast dir gedacht, okay, jetzt,
Dann hatte ich habe mir eine Technik im Knast entwickelt. Dann haben wir natürlich, wir haben geschrieben, ich war immer schon sehr clever, haben mir was einfallen lassen. Jetzt können wir die Kacke aber nicht aufnehmen. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss das ja müssen wir das ja mal aufnehmen können. Und dann, das war damals immer verboten im Knast, es gibt aber Kassettenrekorder, mit denen kann man seine Stimme aufnehmen.
Klar.
Das prüfen die normalerweise immer, aber bei manchen haben die das nicht gecheckt, weil die werden ja dann immer, die kriegen immer eine Blombe dann, wenn Elektrogeräte reingebracht werden, zum Beispiel, du gehst jetzt in den Knast, ich bring dir morgen einen Kassettenrekorder, dann wird der erst auf der Kammer gecheckt und dann wird der erst aufgemacht, ob sind da Drogen drin, Waffen oder sonst irgendwas. Und wenn die gesehen haben, alles klar, ist alles sauber, dann kommt eine Blombe an der Seite, dass wenn du den aufmachst, geht ja die Blombe kaputt und dann weiß man, dass der quasi geöffnet worden ist. So sieht man, dass der gecheckt ist, quasi an quasi da, wo man den aufmachen kann. So, und bei manchen haben die es dann irgendwie verpeilt oder dann nicht gerafft oder nicht geprüft Und dann hatte ich halt einen Kassettenrekorder drinnen organisiert bekommen, mit dem konnte man die Stimme aufnehmen. Na, jetzt hatte ich also Kassettenrekorder, okay, jetzt kann ich schon mal meine A-Cappellas zumindest aufnehmen. Ja. Dann habe ich überlegt, ja, ich brauche aber eigentlich auch noch die Beats.
Ja.
Und dann habe ich die Taktik entwickelt, wir hatten ja CDs auch immer da. Dann fiel mir halt auf, dass bei vielen, vielen Songs ja immer am Ende der Beat noch ausläuft.
Ja.
Auch immer länger, vor allen Dingen bei den älteren Songs damals.
Ach so, dass du noch ein bisschen instrumental hast.
Genau, ja. Genau, dann habe ich das Ende, wo das ausläuft, weil das ja aber auch nicht lang genug ist, das geht ja dann meistens immer nur 30 Sekunden oder sonst irgendwas. Ja. Dann habe ich Kassette reingemacht, bin bis zu einem Ende gesprungen, wo dann der Beat dann so einsetzt auf der 1.
Ja.
Und immer wenn die 1 ansetzt, habe ich die Aufnahme, quasi Aufnahme gedrückt, gewartet, bis der Loop quasi vorbei ist, bis er sich gleich wieder wiederholt bei der nächsten 1 und da dann Pause gedrückt. Aber richtig im Takt. Dann wieder zurückgespult, dann wieder gewartet, bis die 1 kommt, Pause wieder und weg.
Am Ende hast du
und hab mir dann quasi so einen 3-Minuten-Beat geloopt.
Ja.
Und die Schnitte, ich war nachher so gut drinne in den Beat.
Hast du, die 1?
Du hast das gar nicht gehört,
okay,
diese krass. Schnitte. Jetzt hatte ich quasi einen Kassettenrekorder.
Und du wusstest ja aber, eigentlich wusstest du ja nicht mal, was du da machst.
Nein,
du wusstest weder, dass es die 1 ist, du wusstest weder, dass
du loopst. Das war immer schon das immer schon so ein Verständnis. Und dann, dann hatte ich ja quasi jetzt auf einem Kassettenrekorder einen Beat. Und auf dem anderen konnte man Stimme aufnehmen.
Ja.
Dann haben wir Text geschrieben, den Kassettenrekorder mit Stimme aufnehmen schräg so, den mit dem Beat so, mein Kopf dazwischen und hier den Text.
Grausamste Quali.
Ja, genau, damit ich dann halt irgendwie. Aber dieses Tape.
Hast du noch?
Da habe ich leider nicht mehr. Dieses Tape, das ist eine Schande.
Ja.
Mit diesem Tape kam ich dann raus und dann habe ich das einem Kumpel von mir gezeigt, Memo. Und der kannte einen, der hatte damals schon so die erste Cubase oder so, das war ja so 2002. Ja. Und hat sich, ich kenne einen, der ist auch da irgendwie Mucker machen. Damals war das ja voll uncool, Mucke zu machen. Hat der gar keine Mucke gemacht. Also bei uns auf jeden Fall.
Ja.
Ich denke mal in Berlin schon eher, dass da Mucke gemacht worden ist. Bei uns aber nicht.
In Düsseldorf, ich war dann in Düsseldorf.
Oh, okay. Und dann weißt du das ja. Das war ja nicht so, dass die Leute da gerappt haben oder so wie heute.
Niemanden, auch,
nee. Niemanden. Da war man ja so als ein bisschen Spinner oder was. So ein bisschen yo.
Ja, voll.
Und, auf jeden Fall hat er mich zu diesem Kollegen gebracht und der hatte PC, erste Cubase mit so einem kleinen Mikro, mit so einem Kabel hinten dran. Und dann haben wir da quasi dann die ersten Dinge halt quasi aufgenommen.
Und da hast du dir gedacht, hast du selber von dir gedacht, ich klinge gut.
Ja, ich fand's schon gut. Und die Leute haben es halt auch gefallen. Und ich dachte, hey, eigentlich, ich glaube, das ist.
Also gab's mal so, warst du da immer noch in Aachen?
Ja, klar, da war ich in Aachen. Das war ja nach dem Knast. Ja.
Und also gab's mal so eine Zeit in Aachen, wo die Straße deinen Shit gepumpt hat?
Schon, aber wir hatten auch sehr schnell Beef, weil dann in Aachen gab's dann irgendwann eine andere Gruppe auch, mit dem älteren Bruder von Motrip zum Beispiel, die nannten sich damals Talclan, weil da gab's eine Straße, die Talstraße, dann haben die sich Talclan genannt, das waren halt alles Ausländer quasi, und auch der ältere Bruder von Motrip, Elmo, damals, weil der hat ja noch ein bisschen mehr auf Straße
gemacht. Der war mit Zabasch
auch, genau, der war auch mit denen. Und dann hat mir irgendeiner gesagt, hey, in Aachen gibt's auch welche, connecte dich schon mal mit denen. Da habe ich mich mit denen damals connected, mit Hassan halt quasi.
Ja.
Und dann haben wir zusammen Mucke gemacht. Motrip war noch voll, der war noch voll klein da, der war noch voll jung so, den kannte gar keiner da. Da war sein älterer Bruder quasi, der in der Stadt so mit am bekanntesten war, so in Aachen. Und dann haben wir uns so ein bisschen so auseinander, also haben wir auch mal Mucke miteinander gemacht, aber wie es dann ist in diesen jungen Jahren, so jung wie wir dann waren, voll die Ego-Filme noch und dann hat man sich auch schon direkt irgendwie angegiftet.
Obwohl noch keiner damit überhaupt
einen Cent verdient hat. Aber das ging dann so ein bisschen so von Hassan aus, hat er gedacht, hey komm, ich mach mal hier, da hat er irgendwie eine Line mal, wir haben so ein bisschen mal in die Haare bekommen, hat er eine Line gegen mich mal irgendwo gedroppt und dann habe ich direkt einen Kumpel angerufen, sag ich, die haben gegen uns gerappt. Wir müssen antworten.
Die haben uns gedisst,
wir müssen antworten. Dann habe ich einen Song gemacht
und
der ging in unserer Stadt viral as fuck.
Okay.
Der ging richtig.
Wie hieß der?
Stolbergs Antwort.
Stolbergs ist der Nachname?
Das ist die Stadt bei Aachen, wo ich da quasi wohne.
Ach so, Stolberg.
Ja,
okay,
ja. Stolbergs Antwort. Und die ging richtig rund. Und dann war auch da.
Aber bist du auf Mutter auch gegangen oder hast du nur so
Punchlines? Nein, Mutter nicht. Ich einfach nur hart halt, wie es ist. Und da war halt damals das Krasse für die Aachener, weil da waren die Gruppe, das waren Kurden, das war ja alles irgendwie quasi gemischt in den, die kamen nicht darauf klar, also auch die Kids, die auf der Straße waren, dass dann Allmann gekommen ist. Deswegen, ich weiß immer, wovon ich eigentlich rede, wenn ich die Thematik aufhöre. Die kamen nicht darauf klar, dass ein Allmann gekommen ist und sich gewagt hat, quasi die ganzen Kennex da zu wissen.
Und das ist ja, weil du bist ein Allmann, du bist ein Deutscher in Deutschland.
Genau.
Und dass das überhaupt so ist, dass die sich alle darüber aufregen, dass einer, das ist ja komplett Gaga.
Ja, ist halt, aber das ist halt dieses Straßending
quasi. Aber dann apropos Allmann, ich glaube sogar, ist mir nämlich eben im Gespräch eingefallen, ich habe ja vor 5 Jahren mal für ein Jahr, anderthalb gestreamt auf Twitch Ich glaube, weil einmal, ich erinnere mich an an die Flagge auf einem, eine Deutschlandflagge auf dem Dingsbums. Wann war das?
Mercedes, 2020.
Ja, okay, da habe ich angefangen zu streamen. Und ja. Leute im Chat meinten so, hast schon gehört hier, Welle, Pipapo, da hast du richtig Welle gemacht, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, wegen diesem Allmann-Song.
Ja, wo ich darüber erzähle, wie es ist, wenn du als Deutscher eine Minderheit auf der Straße bist.
Genau, und das ist ja eigentlich, das ist ja, ich weiß nicht, also ich zieh mir, also ich lüge nicht, das heißt, das, was ich mir jetzt wahrscheinlich denken würde, habe ich wahrscheinlich damals auch gedacht, mit ein paar Abweichungen so, aber nichts Extremes. Also das ist ja, würde ich jetzt sagen, ist ja real as fuck. Kann aber natürlich auch voll in falschen Hals geraten, ne? Und instrumentalisiert werden.
Aber wieso kann es in falschen Hals geraten?
Weil es ganz viele dumme Menschen gibt.
Ja, genau, aber das Problem ist, dass die Ausländer selber sich ja dadurch nie angegriffen fühlen. Die sind ja mal auf meiner Seite. Ich werde ja immer nur angefeindet von Deutschen. Ja,
die verstehen, du wirst angefeindet von Deutschen.
Ich werde immer nur angefeindet, auch wenn der Skandal basierte auch nur auf Deutschen. Das sind dann Deutsche, die linksextrem orientiert sind, wie damals auch Leute in der Redaktion von hiphop.de, die dann auf einmal so einen Artikel geschrieben haben, obwohl ich Toxic schon seit 10 Jahren kannte quasi. Und wir schon voll viele Sachen miteinander gemacht haben. Und auf einmal krieg ich so eine Anfeindung in so ein 15 Minuten später, nachdem Allmann rauskam.
Okay.
Kam schon so ein Bericht.
Okay, ich bin wie immer late to the party. Aber ganz kurz, ja. Also Toxic, die haben den Song nicht gerafft.
Genau, die haben den Song nicht. Es fing damit an, dass damals, ich habe mit Toxic ein Interview gemacht, bevor das Album rauskam, schickt man ja auch immer schon mal so die Platte raus. War ja damals auf jeden Fall so. Und dann merkte ich halt schon so ab der Mitte des Interviews, weil ich habe mich damals politisch null interessiert. Ich komme von der Straße, ich habe mit Politik nichts zu tun. Ich wusste bis dato wirklich nicht, auch wenn das jetzt vielleicht dumm klingt, was links eigentlich ist.
Ja.
Ich habe immer nur gehört, es gibt links, es gibt rechts.
Wird wohl das Gegenteil von rechts sein.
Hat mich gar nicht interessiert, ich wusste nicht, was links ist.
Ja.
So, also null, so. Mhm. Und ich wusste auch gar nicht, dass viele so diese Art auch ticken und oder was deren Gedanken gingen. Ich habe gar keine Ahnung gehabt.
Ja.
Und dann ging ich in das Interview damals mit Toxic und halbe Stunde gequatscht. Und auf einmal kam das Thema Allmann, weil er hatte den Song ja dann schon gehört.
Mhm.
Dann fing der an, mich über den Song zu fragen.
Ja.
Und dann bin ich darauf eingegangen. Ich dachte, es geht ja jetzt wahrscheinlich gleich weiter. Mhm. Aber der hörte nicht auf. Der ging die ganze Zeit auf den Allmann-Song.
Ja.
Ja, aber Nationalstolz und dann hier und dann. Irgendwie so komische Sachen. Der fing auf einmal an zu reden wie ein Politiker.
Ja.
Ich hatte aber davon ja keine Ahnung. Mhm. Und ich habe schon im Interview, das war mir so unangenehm. Ich dachte, was will der von mir?
Aber hast nicht gesagt, warum hast du nichts gesagt?
Nee, ja, weil ich versuche, die Sachen natürlich auch immer souverän zu lösen.
Ja, okay.
Ich bin keiner, der irgendwie so sich jetzt da irgendwie so eine Ecke drängen lässt und dann immer sagt, hey, Hilfe, Hilfe. So bin ich nicht. Ich habe es versucht, halt souverän zu meistern und zu lösen. Es war aber unangenehm, weil ich vor allen Dingen, weil ich mir die ganze Zeit dachte, Alter Toxi, du weißt doch, wer ich bin, Alter. Was fragst du mich gerade für eine Scheiße? Du weißt ja ganz genau, dass ich multikulturell bin. Du weißt ja ganz genau, mit wie denkst ich bin und so. So, ich habe das nicht verstanden, was der gerade von mir will irgendwie. Und ich habe das schon mal jetzt vor kurzem gesagt, da bin ich ins Auto eingestiegen, ich hatte einen Freund dabei, ein Türke, der war im Auto dann, aber man sagte so zu mir, sagte, Alter, ich hätte ihm am liebsten in die Fresse gehauen. Was hat der da jetzt
für Der wollte einen Fass aufmachen.
Ja, weil mein Kumpel hat das sogar aufgeregt.
Ja.
Dass der so, was will der so, weißt du? Und dann kam es ja, ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, ich habe einfach erzählt aus der deutschen Sicht, wie es ist, so als Allmann quasi so,
aber
die Geschichte erzählt.
Aber wie bei allem, was Welle macht, man hat es halt noch nie gehört.
Ja, genau. Ja. Weil ich habe aber das genau erzählt, aber wir hatten das gefeiert, als wir den Song gemacht haben. Wir gesagt, boah, krass, das hat noch nie einer so erzählt. So, aber dann kam halt wirklich, Song kam raus, 15 Minuten später, so ein Hiphop.de-Bericht. Das heißt, maximal vorbereitet schon, also schon geplant.
Ja,
und direkt mit Anschuldigen, braune Bubble, feiert den Brudi in den Kommentarfeld. Direkt abgestempelt, also hardcore.
Du hast aber auch schon dieses Brudi, was du dich claimst, das war da auch schon bekannt.
Ja, genau.
Das alleine reicht.
Ja.
Das alleine reicht, um diesen ganzen Artikel zu zerreißen.
Ja, ja. Weil, deswegen war das ja auch so ein Skandal.
Also
auch.
Brudi ist doch, da weiß man ja, wo das herkommt.
Ja, ja,
das, also ein richtiger Deutscher, der Nationalstolz ist, wird sich ja niemals Brudi nennen.
Und warum ich auch damals dann so diesen harten Angriff gegen hiphop.de gestartet habe, war halt, weil ich bin ganz ehrlich, ich war bei mir, ich habe so Tattoo-Läden, ich war da so im Garten mit den Jungs am Chillen, sehe diesen Bericht und ich kenne Toxic. Ich bin loyal auch. Ne, wenn ich mit jemand bin, ich habe noch nie irgendeinen abgefuckt oder irgendeinen verkauft oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, auf mich kann man immer bauen. Auf mich kann man sich immer verlassen. Weil ich weiß, wer der andere ist, man weiß, wer ich bin. Und für mich war das wirklich in dem Moment, als ich diesen Artikel gelesen habe, das hat mich wirklich hart verletzt. Mich hat das hart verletzt, weil das aus der Richtung kam. Weil wenn ich zu hiphop.de gegangen bin und sage, hey Jungs, alles klar, alles gut, wie ich auch hier reinkomme. Ja. Und auf einmal ist es genau so, du siehst ja, ich komme hier rein, ich bin korrekt. So, würde ich mal behaupten. Ja, klar. Und ich gehe jetzt raus und auf einmal schießt du gegen mich. So, dann verletzt mich
das. Weil ich war doch eben bei dir.
Genau, weil ich denke dann so, hey, ich bin noch mal, warum machst du das mit mir? Ja. Warum tust du das so? Und das hat mich so hart verletzt da, dass ich dann erstmal gar nicht wusste, wie ich überhaupt darauf reagieren soll. Und dann habe ich halt extrem reagiert. Dann habe ich gesagt, Alter, wollt ihr mich verarschen oder was? Und habe dann halt richtiges Fass aufgemacht. Und dann kamen ja auch dann die ganzen, das war das erste Mal, dass ich auch so richtigen krassen Support bekommen habe von der Hip-Hop-Szene. Da kam mir dann wirklich jeder. Da kam Azad, hat gesagt, hiphop.de nehmt alle meine Videos runter.
Ja.
Da kam Sido, ich bin Team Cashmo. Da kam jeder Haftbefehl, hier Ali, Bumba, Jes. Leute, die haben alle gar nichts miteinander zu tun. Jeder ist in den Stream gegangen, jeder hat das dazu gesagt, hat gesagt, da seid ihr eigentlich alle geistig behindert.
Ja.
So, und hat dann quasi, dann haben die, das, du kennst ja dieses Phänomen, Hip-Hop.de hat den Post gemacht, jetzt haben das noch ein paar andere Spinner gesehen, bevor die überhaupt gesehen haben, was abgegangen ist, haben die gedacht, es wäre eine gute Idee, auf mich jetzt auch drauf zu treten, weil die dachten, es könnte sein, dass jetzt alle gerade damit gehen, haben aber nicht mitbekommen, dass gerade eine Monsterwelle auf der anderen Seite entstanden ist, haben dann auch mal schnell ein paar Podcasts gemacht, wie zum Beispiel Falk Schacht und Wasabi damals, die dann auch angegriffen haben, wo die dann solche bescheuerten Sachen gesagt haben, wie, weil ein Schäferhund im Allmann-Video war, da sagte Jule Wasabi und dann mit dem Nazi-Tier, so, ey, Alter, du kommst auf dein Leben noch klar? Du kannst doch nicht, Alter, weil Hitler mal damals einen Schäferhund gehabt hat, kannst du ihn ja jetzt Nazi-Tier nennen.
Ja, ja.
So, aber das war auch dann das Ding, das ging ja so 2-3 Monate, war ja richtig Welle, da war ja auch eine Zeitung und hier und dann da. Da habe ich erst angefangen, mich wirklich mit diesem Linken mal auseinanderzusetzen. Was ist überhaupt links? Dann habe ich jeden Tag gegoogelt, was ist links? Was ist jetzt auch wirklich rechts? Was ist hier, was da? So. Und hab mich natürlich dann auch da ein bisschen gebildet und hab auch dann diese Schlacht auch sehr, sehr gut geschlagen. Das letzte war ja dieses Versus mit dem Steiger, wo ich mich mit dem hingesetzt habe. Und da habe ich ihn massakriert.
Okay.
Da gibt's ja ein Video, da habe ich gesagt, okay, weil er wollte reden. Habe ich gesagt, ich habe den herausgefordert sogar, sag ich, komm, wir machen ein Duell.
Ja.
Dann habe ich gesagt, wir machen das auf neutralem Boden, TV Straßensound in Hannover. Alles klar, hat er gesagt.
Okay.
Der kam mit so einem Packen Blätter.
Ja, ja.
Ich kam nur mit der Wahrheit, wie es ist.
Okay.
Der kam mit einer Ideologie.
Und der sah doof aus,
ich
oder?
Kam mit der, zerstört.
Okay.
Das kannst du dir noch angucken, das ist im Internet. Kannst du im Internet angucken. Scheiße. Also das war dem, wo das Interview fertig war, habe ich in seinen Augen gemerkt, dass er gedacht, das war der größte Fehler seines Lebens, sich mit mir dahingesetzt zu haben.
Ja.
So, das war dem so unangenehm. Der hat auch danach angerufen, ich habe nicht mehr abgehoben, weil ich dachte, der will mich vielleicht beeinflussen. Ich dachte, hey, lass das doch einfach nicht rausbringen, so. Habe gesagt, das muss raus, Davut auch angerufen, hey, egal was passiert, das Ding kommt raus.
Ja.
So, mit Davut kenne ich auch schon lange und ich kenne auch Leute aus seiner Familie. Und der Bruder macht keine Sorgen, das Ding kommt raus, so wie wir es vereinbart haben.
Ja.
So, weil es fair halt, ne? Ansonsten wäre ja auch Zensur quasi.
Ja,
man trifft sich und das soll dann nicht raus.
Ja.
Und das hat Steiger, das hat ihm wehgetan. Also das hat dem auch gar nicht gut getan. Aber generell, die ganze Allmann-Debatte hat viel nicht gut getan. Also ich glaube, Hip-Hop.de hat das sehr krass geschadet. Toxic ist danach nicht mehr wirklich am Start gewesen. Man hat gesehen, 2 Jahre später noch, wenn die eine News gepostet haben, wurden die von oben bis unten beleidigt.
Ja, weil sowas auch nachhängt, ne?
Ja, das also das war krass. Die haben gesagt, Alter, ihr seid direkt so quasi.
Ja.
Und guck mal, ich bin so, zum Beispiel mein Freund Twin, der ist immer ein bisschen so härter in solchen Sachen. Ich bin immer einer, ich habe voll oft noch Herz. Ich kann zum Beispiel jetzt sogar noch sagen, obwohl ich wusste, die wollten meine Karriere zerstören oder mich in so trotzdem fuckt mich das immer noch ab, dass wir in so eine Situation kommen, weil ich habe nichts gegen die Leute gehabt.
Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass die sich dachten, wir zerstören jetzt seine Karriere. Die dachten sich so, okay, die haben es falsch verstanden. Und was man denen natürlich vorwerfen kann, ich meine, ich mag den Toxic, ich mag auch, Hip-Hop-D war ich auch, ich mag die. Aber das ist natürlich ein Move, den macht, also wenn du so einen Artikel vorbereitest, Minimum, also erstmal dieses Interview, okay, falsch verstanden, der wollte dich da irgendwie festnageln. Aber dann obendrauf noch so einen Artikel zu machen, ohne dir davon Bescheid zu sagen, dass er voll aus dem Off kommt, das ist natürlich ein ekelhafter Move so.
Ja, voll.
Aber natürlich haben die es nicht gedacht, wir zerstören jetzt Cashmos Karriere. Aber die haben das in Kauf genommen, dass es hätte passieren
können. Ja, aber das ist doch logisch. Guck mal, du weißt ja ganz genau, vor allen Dingen jetzt auch 2020, diese Zeit, auch jetzt aktuell. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass du jemanden kommen kannst, dass du von Nazis, so braune supported Bubble, supportive, das findet dann Nachahmer und das führt schlussendlich, wenn du nichts in der Birne hast, auf jeden Fall zu deinem Ende.
Ja.
Das ist eigentlich klar.
Ja, das kann passieren.
Mehr als klar.
Mhm.
So, das ist genauso wie, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Samra, groß an Samra, als die Nika Irani-Vorwürfe damals, wo ich mich auch für den eingesetzt habe, ins Rollen kam, hat man gemerkt, okay, Samra ging es zu der Zeit nicht gut. Ne, der hat konsumiert und so, hat er ja auch alles auch so bekannt gegeben, also konsumiert und so weiter. Und hat dann zum Beispiel auch ein Statement in seiner Wohnung gemacht, ist dann im Kreis gelaufen, hat dann da irgendwie versucht, in der Story was dazu zu sagen und hat sich da
unglücklich
um Kopf und Kragen geredet. Das heißt, der war zum Beispiel in der Zeit mental nicht in der Lage, gegen sowas zu bestehen, wenn du so ange... Und das ist ja das, was ich meine. Wenn ich nicht vom Intellekt, Intellekt so quasi auf dem Level gewesen wäre, dass ich mit sowas umgehen könnte und das Ding drehen kann, genau, Selbstsicherheit und Stärke, dann wäre das mein Untergang gewesen, ganz klar. Weil da kamen ja Comedians um die Ecke, da kam Falk Schacht, da kam Hip-Hop.
Comedians?
Ja, klar. Da kam ja Meinungsmacher, irgendwie Kavus.
Kavus Kalanta.
Ja, Leute, die haben da alle da ihre Podcasts gemacht und was weiß ich was. Die kamen aus allen Ecken auf einmal, die habe ich ja alle angegriffen. Die hab ich jeder, der kam, habe ich zerstört, jeden angegriffen, sofort. Und ich sag ja, das wäre dann mein Ende gewesen. Genau wie bei Sambra das ja auch so war. Hm. Und bei Sambra war es ja so eine ähnliche Geschichte. Wird angegriffen, jeder springt einfach auf diesen Hype-Train gerade auf.
Ja.
Shirin hat es zum Explodieren gebracht, fehlerhaft. Dafür, ich weiß nicht, ob die sich jemals dafür gerade gemacht hat. Du kannst nicht, weil irgendeine Dame irgendwo aus dem Internet kommt, irgendwas erzählen, auf einmal sagen, ja, hier geht das Post Großmann viral machen. Alter, ich bitte dich.
Ja, ja.
So, und weil vor allen Dingen, wenn... Jetzt nehmen wir mal an, Samra war nicht in einer guten Verfassung. Der hat ja auch das letzte Mal selber gesagt, oder jetzt vor ein paar Tagen, wo der aus dem Buch vorgelesen hat, er war sich nicht mal sicher, ob er das
hat überlebt. Hat er ein Buch geschrieben, oder?
Ja, irgendwie ein Buch, glaube ich, oder so. Dass er nicht sicher war, ob der das überhaupt so quasi überlebt. Der war mental in einer guten Verfassung mit Drogen. Jetzt nehmen wir, der hatte einen Hype, der verliert gerade alles seine Deals. Jetzt stell dir vor, der hätte vielleicht aus dem Affekt heraus, sich was angetan.
Ja.
Was ist damit Shirin?
Und dann kommt raus, war nicht so.
Genau, und dann wäre das wäre etwas gewesen, wo eine Shirin quasi für verantwortlich gewesen wäre.
Weil die sozialen Medien sind so gefährlich.
Genau, und deswegen muss man immer vorsichtig sein, bevor niemand verurteilt ist, ne, und es keine Beweise gibt, darf man sowas nicht dann auch so breit treten.
Ja.
So. Das hat dann auch nichts damit zu tun, hier die Frauenrechte und so. Ja klar, wenn eine Frau schlecht behandelt wird oder irgendwas passiert, ja klar, soll man es groß machen, aber das muss man auf einen normalen Wege machen. Und das muss auch erstmal geprüft werden.
Ja.
Weil es gibt auch viele oft verletzten Stolz von Frauen. Dann ist eine Frau, da ist sie mit einem Typen Namen, da war nur ein One-Line-Set, der war einvernehmlich, aber die fand den, sagen wir mal, jetzt so geil, die könnte sich vorstellen, noch öfter mit dem, aber der hat keinen Bock gehabt.
Ja.
Der wollte halt einfach nur einmal knallen. So.
Ja, es gibt so ein paar Bomben, die man immer zünden kann. Er hat was Gas getan, der hat mich geschlagen, hat mich, ja.
Genau, so, und das, da war es ja genauso. Da bin ich dann auch, weil ich habe das gemerkt. Dann habe ich gesehen, ey, jeder Künstler hat irgendwie Paranoia gehabt, irgendwie was dazu zu sagen. Da habe ich ja gesagt, das war ja auch nur Sing. Da habe ich gesagt, hey Jungs, gibt's da überhaupt irgendwas Beweise oder dieses Deutschrap Me Too, als es dann auf einmal entstand in dieser Zeit, wo die auf einmal gepostet haben, der da im Backstage, warum war ja jeder Deutschrapper war ein Vergewaltiger.
Ja.
Und dann habe ich einfach einen Post gemacht. Und habe gesagt, Alter, habt ihr eigentlich alle in einer Waffe? Warum sagt denn keiner was?
Hm.
Sag ich, warum lasst ihr euch denn hier gerade so?
Ja, Angst.
So, ja, diese
Angst. Weil das kann ja alles nehmen.
Genau, und dann da bin ich auch wieder so reingerutscht.
Hm.
Und dann hatte ich mit Samra kurz geschrieben. Er sagt, Bruder, ich habe nie was gemacht, so bla bla. Und dann habe ich halt auch einen ekelhaften Move gemacht. Ich habe eine Person Schaden zugefügt, der aber auch sein Leben lang Leuten Schaden zugefügt hat, Bushido mit dem Hotelvideo.
Ah, okay.
Das habe ich ja gedroppt.
Das hast du gedroppt?
Ich habe das ja gedroppt.
Krass, hab ich noch ein Video zu gemacht, das hast du?
Ja, ich habe das gedroppt.
Crazy.
Ich habe ja diese Reaction gemacht, wo ich das dann quasi gedroppt habe.
Okay.
Weil dieses Video hatte ich schon länger. Und ich habe immer gedacht, so, wer weiß, vielleicht kann man von irgendwann brauchen. Ich bin Fuchs halt auch.
Ja, ja.
Und als das mit Samra war, habe ich gesagt, warte mal, dann habe ich so überlegt, dann habe ich zu denen gesagt, warte mal, ich werde jetzt einen Move machen, in einer Woche wird erstmal keiner mehr von dir reden, und dann kann man mal gucken, was überhaupt dahinter steckt. So. Der ist so, okay, Bruder. Und ich habe denen auch nichts gesagt.
Aber hast du denn vorher schon mal Bushido irgendwie Reibungspunkte gehabt oder sowas?
Ja, klar, ich habe ja auch produziert für Bushido damals. AMYF, Hochmut, selbst der Mann. Also ich kannte den und ich weiß auch, was für ein abgefuckter Typ der ist. Und wie vielen Leuten der ja schon Leid auch zugefügt hat.
Also
und deswegen habe ich den als Opfer in Kauf genommen, weil der hat ja quasi, der war ja immer der Sadist, der über 10 Jahre lang immer die Künstler quasi deren Leben zerstört hat.
Mhm.
So habe ich gesagt, komm, der ist perfekt dafür. Und habe halt quasi die Taktik angewandt, Skandal mit neuen Skandal zu bekämpfen erstmal.
Mit Belegen.
Und ich wollte auch wegen diesem Deutschrap Me Too, was ich da ja gemacht habe, war ja ein sehr cleverer Move. Weil Deutschrap Me Too hat sich damals an alles dran gehalten, was irgendwie, wo irgendeiner was behauptet, dies, das, jenes, um quasi Rapper anzugreifen. Dann habe ich gesagt, okay, die wollen also immer einen Täter. Also die sind ja für jeden Täter froh. Bushido war zu der Zeit ja in diesem Doku-Dreh. Mhm. Und dann habe ich noch gedacht, guck mal, das ist ein krasser Move jetzt. Weil dann habe ich ja gesagt, pass mal auf, ich bringe euch einen wahren Täter. Mhm. So habe ich das angefangen. Erstmal habe ich für Follower gefragt, dafür haten mich viele, können die mich haten, wie die wollen. Mhm. Aber das ist, wie man einen Hype kreiert. Mhm. Weil ich habe erstmal einen Spannungsbogen aufgebaut, der war unglaublich. An dem Tag, wo ich das Video veröffentlicht habe, hat, glaube ich, ganz Deutschland auf meine Seite geguckt. Ja. Das war krank. Ja. So, da ging komplett die Post ab. Habe erstmal diesen Spannungsbogen erzeugt und habe gleichzeitig gesagt, ich werde euch einen wahren Täter liefern. Und dann will ich sehen, wie Deutschrap Me Too gegen den vorgeht und dass der überall gecancelt wird. Universal, dies, das, jenes, die Majors, wie die bei Samra gemacht haben. Ja. Ich bringe euch einen Täter mit Beweis, wollt ihr haben. Mhm. Und dann will ich sehen, ob ihr wirklich echt seid. So, und das war dann der Clou. Samra erstmal aus der Schussbahn bringen, Skandal mit Gegenskandal bekämpfen, Deutschrap Me Too auf die Probe stellen, ob es denen wirklich darum geht.
Und dich selber noch
ins Gespräch die Sache. Bringen, dich noch genau, ich habe mich selber ins Gespräch gebracht, natürlich auch. Und dann ist Deutschrap Me Too natürlich nicht drauf eingesprungen, weil da steckt ja zu viel Geld und Industrie dahinter. Da konnte Deutschrap Me Too ja jetzt gerade gar nicht dran. Und das war der Punkt, an dem Deutschrap Me Too zugrunde gegangen ist. Ja. Also damit habe ich quasi Deutschrap Me Too aus dem Game wieder vertrieben. Krise, hab ich erstmal einen Gegenskandal geschaffen. Samra konnte erstmal atmen. Gleichzeitig konnte man dann mit diesem Dammer, der sich dann auch mit der Nika getroffen hat und die gefilmt hat, wo die auch erzählt hat, ja, ich habe den erpresst und so weiter, konnte man der quasi da auch eine Finte stellen, dass man das Ding gedreht hat und Bushido gleichzeitig auch nochmal einen auf den Deckel, der jahrelang Menschen wie ein Sadist behandelt hat.
Aber
und das Mädchen aus dem Hotelzimmer hat noch 60.000 Euro, ist ja dann vor Gericht noch gezogen.
Hat
der
Geld?
Okay. Ja, weil Bushido war ja mal wieder super schlau. Oder weil der versucht ja dann immer der Überlegene zu sein. Mhm. Der will ja nicht der sein, der jetzt alleine vor dem Bett gekniet hat und die Alte da bedrängt hat.
Ja.
Was war also der Move? Da waren ja noch andere dabei, ich glaube Hengst und sein Bruder.
Ja.
Die waren auch wohl noch in dem Hotelzimmer mit am Start. Bushido sagt, ja, ich war nicht nur alleine, lässt sich die richtigen Aufnahmen besorgen, um dann in einem Stream zu zeigen, hier, ich zeige euch mal das ganze Videomaterial, da waren noch quasi andere dabei.
Macht's nicht besser.
Was hat er aber gemacht? Der Dummkopf macht das in einem Stream, live, präsentiert das und der Typ, der dann das Mädchen zensiert hat, hat an einer Stelle vergessen, die zu zensieren. Bam, ploppt die Fresse von der Mama auf. Und Stimme, man konnte also alles hören. Also man konnte ganz klar erkennen, wer es jetzt also war. Bei mir war die ja zensiert. Eine Woche später Anwaltschreiben bei mir, weil natürlich Leute, das ging ja viral. Das heißt, das Mädel hat es dann auch mitbekommen, auf jeden Fall. Ich habe ein Anwaltschreiben bekommen, Bushido hat ein Anwaltschreiben bekommen. So von den Mädel halt, die sich da direkt beim Anwalt gemeldet.
Die hat mich auch angeschrieben, die hat gesagt, nimm das Video mal bitte runter, weil ich bin das.
Ah, krass.
Da meinte ich so, kann ja jeder schreiben, gib mal einen Beweis, da hat die mir einen Beweis geschickt. Ich so, ja, okay, dann packe ich das runter.
Ja, so, und dann habe ich, also die kamen halt dann damit und dann habe ich das Video runtergenommen. Da habe ich gesehen, Bushido auch. Da habe ich gesehen, der hat auch Schreiben bekommen. Und dann habe ich noch mit dem Anwalt telefoniert, da hat er gesagt, lass mal kommen. Aber dann kam nichts, weil ich glaube, ich war uninteressant. Und bei mir war die auch komplett verpixelt. Dann haben die, glaube ich, komplett Fokus auf Bushido gelegt. Und dann habe ich ein paar Monate später, hatte natürlich still und heimisch, hat keiner mitbekommen, gab es zwei Verfahren. Erstmal eine wegen der Sache an sich, dann nochmal wegen Zivilrecht. Und dann hat der 65.000.
Die war dann minderjährig noch, ne?
Genau, 65.000 Euro Geldstrafe bekommen. Also das heißt, ich habe ich habe Samra aus der Schussbahn geholt, quasi gerettet.
Richtiger Robin-Hood-Move.
Deutschrap Me Too zerstört. Ja. Und ich habe die Mädel, die damals vom Bushido im Hotelzimmer bedrängt worden ist, 65.000 Euro
und gebracht. Und dein Name?
Und mein Name, Follower. Reputation, natürlich.
Darf aber du hast, vergessen. Weil du gerade sagst, der Bushido hat Leuten Schaden zugefügt. Du hast für den produziert, das heißt, du hast mit dem zu tun gehabt.
Ich habe mit ihm zu tun gehabt, also er ist schon ein ganz komplizierter Mensch, schon.
Aber so, dass der so eine, weil ich habe einmal den gesehen, Mini-Smalltalk und ein Foto, 2016 oder 17 war das, also bevor der in Ungnade gefallen ist. Ist das so eine Wand, so eine Soziopathenwand oder oder ist das Fake oder?
Ja, der ist so. Ich weiß noch einmal, war ich in Berlin hier. Da wollte ich mehr mit denen zusammenarbeiten. Hatten wir uns getroffen, sind wir essen gegangen. Damals, das war in dieser Zeit, wo ich produziert habe. Ich weiß noch ganz genau. Ich saß so mit dem da. Saß so vor mir. Hab den so in die Augen geguckt. Ich habe auch wirklich noch nie so leere, verlassene Augen wie bei Bushido gesehen. So, der sah einfach. Der war wahrscheinlich auch wegen seinem ganzen Lifestyle auch alles, aber da war nichts drin. Da war keine Emotionen drin, da war gar nichts.
Aber es ist Bushido.
Ja, das war einfach so ein toter Blick, halt so quasi. Eigentlich so eine verlorene Seele, irgendwie. Und Der hat ja auch damals versucht, mit der GEMA da rumzutricksen bei mir. Da gibt es ja diese Künstlerquittungen, wo man sich dann quasi dann, also vertraglich alles festhält, dass man seine GEMA-Punkte und den ganzen Kram bekommt. Und das hatte ich auch mit dem ausgemacht, der GEMA, die sagt, ja, das ist ja klar, ist ja auch vom Gesetz her auch quasi so gegeben. Und dann hat er aber ein Schreiben aber geschickt, wo ich quasi das abgetreten hätte. Hat er wie ein Fuchs versucht, quasi mich zu dribbeln.
Warum?
Guck mal, dann, das hat er bei vielen gemacht. Nur bei mir ist er nicht durchgegangen. Dann habe ich einen anderen Move gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe mich noch nicht mal bei dem gemeldet. Habe von einem Anwalt das Schreiben aufsetzen lassen, genau wie wir es besprochen hatten. Das unterschrieben.
Zurückgeschickt.
Dann hat er, weil ein Kollege hat das für mich alles damals in der Zeit gemacht, hat er einen Kollegen von mir angerufen, hat dann voll in Hysterischen bekommen. So, und dann hat er gesagt, komm mal runter, so bla bla. Und dann kam der so runter und dann hat er gesagt, ja, ich prüfe das auch nochmal. Und dann hat er halt zähneknirschend das Ding dann unterschrieben und dann auch geschickt, weil er wollte die Songs ja natürlich haben.
Aber das ist doch voll peinlich.
Ja, aber ich verstehe auch nicht, also der hat so viel Geld gemacht, aber trotzdem rasiert er die Leute immer noch weiterhin.
Ja, das macht keinen Sinn.
Ja, das ist alles wirklich krank bei dem. Ist krank, der gönnt einfach andere Menschen gar nicht. Das beste Beispiel ist ja, und das war auch, ich finde das auch eine sehr, sehr geile Genugtuung gewesen. Man kennt das Interview damals noch, wo der ein Interview gemacht hat, wo der ja auch mit Farid und Kollege auch nicht so gut auf das Sprechen war, gesagt hat, die werden nie in deren Leben das erreichen, was ich mal erreicht habe. Ja. So dieses von oben herab.
Ja.
Was ist danach passiert? JBG 2 und die haben den massakriert, die haben sein Ende gebracht.
Ja.
Das ist eine Karma-Klatsche gewesen vom Allerfeinsten.
Ja.
Weil dieses JBG, das letzte, war am Ende des Tages das, warum hier auch alles quasi auseinandergebrochen ist.
Ich würde auch sagen, wenn man nochmal Revue passieren lässt, muss man schon sagen, Kollege und Farid haben so maximalen Schaden hinterlassen, weil es waren die ersten.
Und das war das Ende.
Und ich weiß noch, also ich höre diesen, also wie gesagt, der erste Part von Ave Maria von Kollege ist einer meiner Lieblings-Deutschrap-Parts aller Zeiten. Den kann ich von vorne bis hinten auswendig, wenn auch nicht so gut nachgerappt, aber unfassbar. Und ich weiß noch, weil ich bin ja auch mit Bushido, wir waren 2003 auf seinem Konzert in Düsseldorf. Bushido ist Bushido. Das ist immer noch der größte Name im Deutschrap ever. Und das waren die ersten, die so richtig zu einer eigentlich unantastbaren Zeit, die richtig draufgegangen sind. Und man dachte, was hört man da?
Aber eigentlich, ja, der hatte Hype. Der hatte ja Hype, krassen
das ist
Hype.
Kein Hype.
Der hatte ja krassen Hype damals.
Ja, aber wenn du 15 Jahre die Eins
aber,
bist.
Genau, aber war es auch so? Was mit Sido? Warum wird Sido immer so krass irgendwie vergessen?
Ich glaube einfach nur, weil der nebenbei noch einfach so hitmäßig alles zerfickt hat.
Genau.
Weil er nie so dieses Gangster-Straßen-Ding geklemmt hat.
Genau, weil man vergisst Sido einfach dabei. Dem gibt man da seinen Hack einfach auch nicht. Weil Sido am Ende des Tages, muss man es so sehen, Sido ist von, und wenn man die beiden miteinander vergleicht, die quasi beide ja zur selben Zeit quasi diesen Hype generiert haben damals, bei Bushido von Borja Mr. Skyline und Sido mit meinem Blog, als er dann quasi so durchging. Sido ist da quasi für mich der Klitschko in diesem Gebiet. Der ist der längste Weltmeister.
100 Pro, so, weil und, alle sagen auch, also alle Rapper, die hier waren, ich habe die Größten alle gefragt, wer ist der Motherfucker? Alle meinten, ja, Sido.
Ja.
So, aber ich finde, das ist nicht ein anderes Genre, aber Sido hat halt das so perfekt und sauber und Hits und alles riesengroß, aber der hat halt auch nie sich hingestellt und dass die Scheiße erzählt,
ja,
die Bushido erzählt hat.
Sido war aber halt eigentlich, Bushido war quasi nur ein Boxer, war nicht so lange erfolgreich wie ein Sido und Sido konnte halt einfach noch treten. Der konnte halt mehrere Bereiche. Also eigentlich finde ich, dass den Status, den man Bushido da immer zuspricht, eigentlich doch eher von Sido ist, nur dass Sido den nicht so nach außen so dick aufgetragen hat.
Und keiner sagt ja, also ich sag ja nicht, dass Bushido der erfolgreichste Rapper aller Zeiten ist oder der das meiste Geld hat, sondern der ist der größte Name.
Ja,
ich glaube, mehr Leute in Deutschland kennen Bushido als ein Sido. Natürlich jetzt auch durch die Dokus und so, aber das ist das Ding. Aber nicht, wer ist der erfolgreichste. So, weil Sido ist, also der hat also wie viel, also 2 Jahrzehnte alles zerficken. Das ist geisteskrank.
100%.
Und so, aber gefühlt so. Aus dem Ärmel, einfach auf ruhig. Apropos, bevor wir zum Ende kommen, ich habe mich auch gewundert, du hast mich einfach angeschrieben und meinst so, wie sieht's aus, wann kann ich mal im Podcast kommen? Ich so, klar, jederzeit gerne, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, richtig geil. Aber hast du denn vorher schon mal was hier von gesehen oder von mir gesehen?
Ich habe Sachen von dir gesehen, ich habe natürlich auch so diese ganzen Battle-Sachen gesehen, ich habe auch gesehen, als du so diese Streams gemacht hast, auch mit Prozess und solche Geschichten, auch mit Bushido, ein paar Sachen gesehen, ich habe halt immer gesehen, dass du halt geistig auf einem hohen Niveau unterwegs bist. Also hab das so von außen halt, sagen wir mal, so wahrgenommen. Und bei mir ist das so, ich wusste auch gar nicht, ob du eigentlich mich magst, ja. So, weil ich mittlerweile durch diese Allmann-Sache damals gesehen habe, okay, es gibt Leute, hey, die finde ich zum Beispiel sympathisch, aber die haben vielleicht eine politische Einstellung oder verfolgen eine Ideologie, dass ich denen deswegen wahrscheinlich unsympathisch bin.
Ja.
Obwohl, wenn die mich persönlich kennen würden, würden die wahrscheinlich denken, Alter, das ist ein cooler Typ.
Ja.
So, nur wir haben vielleicht andere Ansichten, die kann man ja im Leben auch haben. Deswegen wusste ich mal gar nicht, ob du eigentlich das so feierst, so was ich mache. Aber das spielt für mich keine Rolle, weil ich bin einer, ich gehe auch gerne zu denen, die mich nicht feiern.
Das wäre auch geil gewesen.
So, und deswegen habe ich gesagt, hey, ich schreibe dir mal, weil ich hatte eher das Gefühl, du bist eher Anti-Cashmo. So, wenn ich ehrlich, keine Ahnung warum, irgendwie vom Gefühl her.
Ja.
Und habe gesagt, ich schreibe den jetzt mal, ich will da mal hingehen und dann gucken wir, ob der Anti ist. Und generell, und weil der was in der Birne hat, wird es dann auch ein geiler Talk.
Ja, aber ich war also überhaupt nicht. Also wie gesagt, das, was ich mitbekommen habe, war dieses Allmann-Ding, da dachte ich mir so, was versuchen die bitte daraus zu machen, dass du rappen kannst, dass du, okay, das einzige Ding, was ich habe, ist, ich bin halt kein Fan von diesen West Coast Beats.
Ja, aber die gibt's ja jetzt zum Beispiel beim jetzigen Album nicht.
Bei
Rot und Rauchschwaden, der gestern, der vorgestern gekommen ist, jetzt dieses Allmann-Ding, quasi finalisiere ich ja jetzt das, was ich damals mit Allmann angefangen habe.
Ja.
Und quasi, ich gebe den Deutschen eine Stimme. Das heißt nicht Bio-Deutscher, sondern der Deutsche kriegt jetzt von mir seine Stimme. Ich will wieder ein bisschen versuchen, Stabilität reinzubringen in der Community, vielleicht zu ermutigen, hey, geh mal Sport machen, mach mal was aus dir, seid mal selber wieder stramm, lasst euch nicht alles gefallen.
Weg von diesem Schafsding.
Genau, und das ist ja jetzt so der Anspruch. Und wenn ich jetzt aber etwas Deutsches, eine deutsche Geschichte und das alles und die Leute irgendwie so motivieren will, kann ich das nicht auf irgendwelchen LA-Beats machen. Da kann ich nicht jetzt hier die Allmann-Geschichte erzählen.
Schon, und hinter das mir darf nicht so bouncy sein.
Hinter
schon
mir ist ein Lowrider am Hüpfen, geht nicht. Das heißt, ich greife da auf klassische alte Deutschrap-Beats quasi extra bewusst auch zurück, um dann auch dieses Gefühl, dieses Allmann-deutsche Gefühl auch in allen Bereichen
zu vermitteln. Wann kommt das Album?
Im Mai.
Im Mai. Ach so, dann kommt das ja noch vorher raus, gell?
Genau.
Okay.
Ja, will ich ja mal hoffen, dass er vorher rauskommt, ne?
Ja, aber da hast du eine richtig ausgeklügelte, ausgefuchste Promophase hier.
Ja, die ist auf jeden Fall, man merkt, also die ersten beiden Singles sind beide sehr steige. Ich habe 3 Jahre keine Mucke gemacht, weil ich mich nur um meine Geschäfte gekümmert habe.
Was hast du für Geschäfte?
Ich habe 7 Tattoo-Geschäfte und ein großes Restaurant auf Mallorca.
Wo auf Mallorca?
Auf dem Ballermann direkt.
Was, ein Restaurant am Ballermann?
Riesen, aber auf Brudis.
Wirklich, Brudis?
Brudis, ja.
Aber nicht in dieser Schandmeile.
Doch, klar, auf dem Ballermann. Direkt, kennst du das Deutsche Eck? Direkt gegenüber, Riesending. Das Geile ist, das ist so, ich habe so wie so eine Mauer drum. Wenn man bei mir reinkommt, das ist ja schon gehoben für den Ballermann.
Da sitzen keine Leute mit Tanktop.
Nein, wenn man wirklich gerade auf dem Ballermann so Abfuck hat, man will so eine geile Lounge, wo man auch Shisha rauchen kann, sehr gut essen kann, weil ich bin auch sehr empfindlich mit Essen.
Ja.
Deswegen, da haben wir uns auch schon sehr gut etabliert. Dann kommt man ins Brudis, da kannst du, wenn du ein Mädel kennengelernt hast oder so, kannst du, so Brudis ist perfekt. Gehst dahin in eine Lounge, kannst du chillen,
ich
dies, das.
Urlaub gebucht für August, 1. August war, bin ich mit meiner Tochter und einem befreundeten Papa mit seinem Sohn da. Da kommen wir auf jeden Fall
rum. Komm rum, sag mal Bescheid, ich bin da und dann komm rum.
Einmal kurz Ballermann, aber wirklich nur ins Brudis und dann nach Kadratjada.
Im Brudis, auf Brudis Nacken.
Stark.
So ohne machen Spaß. Wir das, ne?
Ohne Spaß. So können wir das Ganze auch aufhören. Ey, es war mir eine Freude, dass du da warst. War ein geiler Talk. Ich glaube, ich hatte noch nie so wenig Redeanteil, aber das heißt auch, dass die Sachen, die du erzählt hast, interessant waren. Und ich fand's nice.
Freut mich.
Dank dir.
Danke
vielmals.
Dir, ne?
Wir sind raus.